Spoiler Alert.
Spoiler Alert.
Spoiler Alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert.
Der Titel gibt mir ja schon so gegessen.
Ganz ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
Okay, jetzt schweif mal.
Ich mach mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
Ich würde dann nochmal auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen Spoiler-free sein hier.
Everything is a remix.
Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund und der ein oder anderen Abschweifung. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Don. Hallo Don.
Hallo Stefan.
Genau, und so manchem treuen Spoiler Alert-Hörer wird Don ja schon bekannt sein. Hast du auf dem Zettel, welche Nummer die Folge hatte, die wir zusammen gemacht haben?
11.
Die Nummer 11, genau, also die 11. Folge war das. Da ging es damals um die um den Scheibenweltzyklus von Terry Pratchett. Ist also quasi ein Wiederholungstäter hier.
Ja, mea culpa.
Ja, ich habe dich ja gezwungen. Mit Geld.
Genau, mit Geld.
Stimmt gar nicht hier. Genau, aber heute nehmen wir uns wieder eine recht berühmt bekannte Buchreihe vor. Oder erstmal, würdest du denn sagen, dass es tatsächlich eine Buchreihe ist?
Ja, eigentlich schon. Wobei, der Titel sagt es, dass es eine Buchreihe ist.
Mhm. Dann sag den Titel doch auch gerade, dann freuen sich die Hörer.
Der Titel der Reihe ist Die Chroniken von Narnia. Und es ist schon eine Reihe. Die gehören ja, es ist ja ein durchgehendes Werk, ne, mit Anfang und Ende. Es ist eigentlich ein sehr langes Buch, mit was so aus einzelnen von sich losgelösten Kapiteln besteht. Insofern kann man schon von Reihe sprechen.
Ja, aber sehr losgelöste Kapitel, wa?
Ja, einerseits ja, andererseits nein.
Ja, na gut,
kommen wir nachher mal
aufkommen, genau. Gut, das ist, muss ich so ein bisschen disclaimermäßig davor packen, das ist, glaube ich, tatsächlich seit der Folge zum Dunklen Turm, die ich mit Daniel gemacht habe, das erste Mal, dass wir hier ein Buch besprechen, das beide Gesprächspartner schon mal gelesen haben.
Wow, abgeschaut.
Ansonsten hatten wir immer quasi so eine Situation, dass quasi der eine dem anderen erklären konnte, was da jetzt passiert.
Okay.
Und dass man sich gewissermaßen keine Sorgen machen müsste, dass man irgendwie die Hörerinnen und Hörer abhängt. Da muss ich jetzt heute ein bisschen drauf achten, wenn du erzählst, dass ich nicht da irgendwie sage, ja, hier alles klar und so weiter. Dabei haben wir die Hälfte weggelassen. Gut. Wir konzentrieren uns ja heute auf den ersten Band, beziehungsweise wie man die Bände zählt, ist ja schon so eine Nummer für sich. Ja? Mhm.
Also wir konzentrieren uns auf den zweiten, chronologisch.
Mhm.
Dieses ganze Ding.
Erzählchronologisch.
Genau, erzählchronologisch ist es der zweite. The Lion, the Witch and the Wardrobe heißt der. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nur auf Englisch da. Ich habe mir das irgendwann mal so in einem Sammelband gekauft.
Mhm.
Insofern kann es passieren, oder es wird hundertprozentig passieren, dass ich die Namen auf Englisch ins Feld werfe oder auch irgendwelche Begriffe auf Englisch sage, weil ich das Deutsche einfach nicht habe.
Ja.
Ich mag das bei Leuten eigentlich immer nicht. Das hört sich immer so gestellt, hey, ich bin wichtig und international an. Das ist nicht der Fall.
Du bist gar nicht wichtig und gar nicht international, oder wie?
Doch, aber das wollte ich ja nicht raushängen lassen.
Ja.
Das soll ja so nicht rüberkommen.
Ich wollte gerade sagen, wieso lade ich dich denn hier in den Podcast ein, wenn du nicht wichtig und international bist?
Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum das dann sehr häufig mal ins Englische abdriften wird. Weil ich habe es halt nur auf Englisch.
Ja.
Ja. Und Frage zu beantworten, um die es eben ging. Die Chroniken von Narnia haben im Prinzip zwei Reihenfolgen. Das eine ist die chronologische Reihenfolge, in der die Geschichten nacheinander spielen. Das sind insgesamt 7 Stück. Das geht auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und geschrieben hat er sie in einer anderen Reihenfolge, der C.S. Lewis. Nämlich Teil 2, dann 4, 5, 6 und dann 3, 1, 7. So, das heißt, wir nehmen heute den zweiten Band, den er als erstes geschrieben hat.
Genau.
Genau. So. Und das ist auch der bekannteste, denke ich mal, den die Leute am meisten kennen, weil das ist auch das Buch, das als erstes verfilmt wurde.
Ja. Und ich finde es auch, ist tatsächlich das beste Buch zum Einsteigen. Also man kann sich da ja unter den Narnia-Lesern gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen, in welcher Reihenfolge man das lesen sollte. In der chronologischen Reihenfolge, wie es erzählt ist und wie es spielt, oder in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind.
Mhm.
Ich bin da selber relativ neutral, was das angeht. Zumal mir die Bücher, die dann später kommen, ohnehin relativ schnell anfangen, tierisch auf den Sack zu gehen. Da können wir auch nachher noch ein bisschen drüber reden, was mich dann an den späteren Bänden so nervt.
Ich ahne es.
Ja, das sehen wir dann ja gleich. Und so oder so, also unabhängig davon, finde ich, ist der beste Einstieg, finde ich, in diese Welt tatsächlich The Lion, The Witch and The Wardrobe. Und wenn man mit dem Band, der erzählchronologisch als erstes anfängt, also The Magician's Nephew, das spielt zwar vorher, ist so eine Art Prequel, aber also man sieht da Dinge passieren, von denen man eigentlich noch nicht so richtig zu schätzen weiß, wie krass das ist, was man hier wovon man hier gerade Zeuge wird. Mhm. Und wenn man die anderen schon gelesen hat und liest dann quasi dieses Prequel, dann denkt man, holla, was passiert denn hier? Und dieses Gefühl, also das fand ich selber geil, als ich dann The Magician's Nephew gelesen habe, und würde eigentlich empfehlen zu sagen, fangt mit The Lion, The Witch and The Wardrobe an und dann kann man später immer noch die anderen lesen.
Ja, also man kann es halten wie ein Dachdecker. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, finde ich. Also es ist ja nicht falsch, es mit dem zweiten Band anzufangen, weil er hat es als erstes geschrieben. Insofern ist es ja völlig in Ordnung.
Mhm.
Das erste, wenn man den ersten zuerst liest, dann werden einem im zweiten wiederum andere Dinge mehr klar, finde ich.
Das stimmt.
Nicht viele, aber es werden einfach ein paar Sachen klar. Dafür ist dieser Aha-Effekt dann weg, ne? Wenn man die andersrum liest, wenn man den Magician's Nephew danach liest.
Ja.
Insgesamt ist dieses Buch, diese sieben Teile, ist insgesamt so in zwei grobe Teile zu unterteilen. Das gibt einfach, das ist auch, das liegt an der Schreibreihenfolge. Lion, Witch and the Wardrobe, Prince Caspian, Voyage of the Dawn Treader und The Silver Chair. Das sind die vier, die er zuerst geschrieben hat.
Mhm.
Und diese vier haben auch mehr oder weniger alle dieselben Hauptdarsteller. Nicht immer dieselben, aber im Prinzip ist es dieselbe Familie, die dort die Hauptdarsteller sind. Und der Rest ist so danach geschrieben und so ein bisschen dran geklatscht. Und hat auch so einen anderen Grundtenor. Das ist das, was du, glaube ich, so schon angedeutet hast. Da kommen Sachen drin vor, die einem schnell so ein bisschen auf den Senkel gehen könnten. das ist in den ersten vier Büchern zum Beispiel nicht der Fall. Diese Symbolik. Also zumindest nicht so heftig.
Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich über das Gleiche sprechen, aber das sehen wir dann ja später.
Ja, genau, okay.
Gut.
Gut.
Mir ist da gerade nur, um mal schon mal eine Abschweifung einzubauen, mir ist gerade aufgefallen, im Prinzip kann man das so ein bisschen vergleichen mit der Frage, also es sei denn, man ist so ein Star Wars Purist, der sagt, hier die Prequels werden überhaupt gar nicht geguckt, weil die des Teufels sind. Aber wenn man mal der Meinung ist, irgendwie dass die Prequels auch irgendwie einen eigenen Wert in die Geschichte haben, so, dann ist ja tatsächlich die Frage, wenn jetzt irgendwie Leute das erste Mal sich mit Star Wars auseinandersetzen, zum Beispiel, weil sie in das Alter kommen, in dem sie das jetzt dürfen oder so. Was empfiehlt man denn eigentlich so, in welcher Reihenfolge? Boah. Mit Episode 4 anfangen und bis zu Imperium, The Return of the Jedi und dann die Prequels? Oder sagt man, nee, fang ruhig bei Episode 1 an?
Ich persönlich würde da empfehlen, bei Episode 4 anzufangen.
Mhm.
Nämlich aus einem ganz einfachen Grunde, meiner persönlichen Film-Guck-Erfahrung nach, sind die ersten drei Filme scheiße.
Und da würde ja, man gut, dann die Lust verlieren. Ja jetzt nicht alleine mit der Einschätzung.
Ja, aber dann würde man doch die Lust verlieren, die guten nächsten drei Teile zu gucken, weil die sind großartig. Und dann hätte man sich die Filme versaut. Jemand, der das heutzutage noch nie gesehen hat, macht es schon Sinn, die in chronologischer Reihenfolge zu gucken, also so wie sie spielen. Mhm. Da muss man da nur durch, dass die alten Filme einfach anders aussehen. Das ist halt ein bisschen, das könnte einen kleinen verwirrten Zustand irgendwie hervorrufen bei den Leuten, ja. Dass die Technik einfach noch nicht so ausgereift war, als die Filme gemacht wurden.
Ja. Dass die wobei er da ja wirklich viel nachgelegt hat inzwischen in diesen ganzen überarbeiteten Geschichten. Gut, aber allzu sehr ins Detail wollten wir nicht. Eine Sache habe ich aber dazu noch, nämlich, ich bin ja durchaus ein Fan der Prequels. So. Also natürlich ist da irgendwie Scheiß drin und so. Ne?
Reden wir jetzt von Star Wars oder reden wir von Narnia?
Von Star Wars.
Okay.
Noch ist die Abschweifung nicht sehr gut. ich bin da durchaus ein Fan von und so. Also finde die Filme nicht so scheiße wie du. Und ich würde, glaube ich, aber trotzdem ganz ähnlich wie hier bei den Narnia-Chroniken raten zu sagen, fangen mit Episode 4 an. Weil dann, das ist einfach so der Punkt, wie man in die Geschichte reinkommt. Und dann ist der Rest, füllt einem dann Lücken auf und man freut sich. Mhm. Und man kriegt das aber nicht von vornherein alles so auf den Tisch gelegt und kann gar nicht so recht begreifen, was man da gerade mitbekommt.
So. Also wenn man eine...
Und was ich auch noch, was ich auch noch finde, ist, wenn man mit Episode 4 anfängt... Wie soll ich sagen, das Lichtschwertduell zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi in Episode 4 ist ja jetzt, wie soll ich sagen, nicht gerade eine Action-Szene.
Nee. Hm? Ja, da kämpfen halt zwei alte Männer miteinander.
Genau, ne? So, also, Alec Guinness hält halt den Stock hin und der andere haut ein bisschen dagegen und dann ist irgendwann vorbei. Und dann ist der Lichtschwertkampf zwischen Luke und Darth Vader in das Imperium schlägt zurück, ist dann schon ein bisschen besser. Und in Return of the Jedi kann man fast von einem choreografierten Stück Action reden.
Ja.
Auch wenn das immer noch Low-Level Martial Arts Choreografie ist, will ich mal sagen. Das war also immer noch echt Amateurarbeit. So. Und dann, wenn man dann zu den Prequels zurückgeht und dann zum Beispiel dieses krasse Lichtschwertduell zwischen Darth Maul und hier den beiden Herrschaften irgendwie angeht, dann freut man sich, weißt du, und sagt, oh ja, hier geil, das ist cool, das gefällt mir. Und dann nimmt das so eine aufsteigende Form an. Aber also wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade Episode 3 gesehen und dieses epische, ewig lang dauernde Lichtschwertduell zwischen Anakin/Darth Vader und Obi-Wan Kenobi.
Ja.
Und dann treffen die in Episode 4 wieder aufeinander und man denkt sich, oh ja, jetzt nochmal von vorne.
Nee, nee.
Und dann stochern die da irgendwie mit ihren... was?
Ja, das meinte ich aber auch mit, die Technik ist nicht ausgereift. Da ist alles so, die haben überhaupt gar kein Geld gehabt. Ja. Die Tricktechnik war nicht da. Man sieht die Stöckerstellen, was sie zwischen den Lichteinblendungen. Die Schauspieler sind, das sind keine austrainierten Action-Darsteller gewesen. Das ist alles 5 Stufen weiter unten. Ja. Das ist halt, da werden die Leute so ein bisschen, hä?
Ja.
Was ist das hier?
Und ich glaube tatsächlich, dieses Gefühl kann ich mir auch vorstellen, hätte man auch, wenn man das chronologisch liest, hier die Narnia-Chroniken, dass man irgendwie von so einem, von so einer schon recht gefestigten Mythologie herkommt und deren Schöpfungsmythos man hier gerade abgekriegt hat, weil, also so viel schon mal vorweg, liebe Hörer da draußen, The Magician's Nephew ist gewissermaßen der Schöpfungsmythos von Narnia, kann man sagen, zum Teil zumindest.
Nee, nicht nur zum Teil. Da wird
Narnia erst. Jetzt kommt ja auch noch die Frage, wo diese böse Königin herkommt.
Die wird abgefrühstückt. Das ist kein Mythos.
Genau, also ich will ja nur sagen, es ist ja nicht nur die Schöpfung, sondern dann auch schon noch der... egal. Auf jeden Fall kriegt man da schon eine ziemlich fertige Mythologie geliefert und die ist in The Lion, the Witch and the Wardrobe ja noch ein bisschen bruchstückhaft.
Ja, nee, das ist keine Frage.
Und lückenhaft und so. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass sich das ähnlich wie bei Star Wars anfühlt.
Also, wenn man eine andere Reihenfolge nimmt als die chronologische, würde ich die Schreibreihenfolge wirklich nehmen.
Ja. Also, wirklich ich glaube, ich würde das generell empfehlen, die Schreibreihenfolge zu nehmen.
Na, also das ist für alle, die es noch nicht mitgeschrieben haben, dürfen sie jetzt nochmal tun. Das wäre 2, 4, 5, 6, 3, 1, 7. Das ist auch vorne auch in den ist auch an den Jahreszahlen klar erkennbar, weil er hat immer pro Jahr ein Buch geschrieben und das ist halt so die Reihenfolge.
Ja. Gut, also dann sind wir uns ja einig, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, mit The Lion, the Witch and the Wardrobe anzufangen. Ist ja immer gut, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen bestätigt. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, dann erzähl mal, worum geht's denn da? Was ist denn so grob zusammengefasst, die Geschichte?
Grob, danke. das Problem ist genau das Problem bei dem Buch. Als allererstes, die es nicht wissen, Narnia oder die Chroniken von Narnia, das ist ein Fantasy-Buch. Auch wirklich High Fantasy. Jetzt nicht unbedingt mit Elfen und so, aber auch mit magischen Wesen noch und nöcher. Da laufen Faune rum, da laufen Zentauren rum, sprechende Löwen, ganzen Tiere können sprechen. Und es ist eine eigene Welt.
Ja.
Besteht, wie gesagt, aus 7 Teilen. Das sind sehr kurze Bücher. Macht sie halt auch sehr, sehr gut zum Verfilmen. Was man ja auch schon gesehen hat, sind ja auch schon 3 Stück verfilmt worden. Im Original, also in Buchform sind diese Bücher so irgendwas zwischen 150 und 180 Seiten lang. So Pi mal Daumen. Also wirklich nicht, das ist kein, die einzelnen Bände sind nicht irgendwie so ein Epos, wie so ein detailliertes, wie jetzt zum Beispiel der Herr der Ringe oder Drachenbeinthron oder was auch immer. Mhm. Das sind sehr kurze Bücher und es sind vor allen Dingen Kinderbücher. Das ist ganz wichtig, das am Anfang mal zu sagen. Es ist ein Kinderbuch für Kinder. Er hat das damals für seine, für seine Patentochter geschrieben. Mhm. Und es spielen auch, die Hauptpersonen in diesen Büchern sind auch durch die Bank weg Kinder.
Mhm. Ich glaube, seine Patentochter hieß sogar Lucy, oder?
Genau.
Wenn ich das recht erinnere, die ja gewissermaßen so die heimliche Hauptfigur innerhalb der 4 Hauptfiguren
genau.
ist.
Ja. Mhm. Also es ist wirklich ein Kinderbuch, es ist auch so geschrieben. Es ist für Kinder geschrieben, es ist auch sehr einfach geschrieben. Es ist auch kurz und knapp geschrieben. Es ist jetzt nicht so verworren mit wahnsinnig viel Einzelheiten und wahnsinnig vielen Personen, sodass nämlich Kinder, die 6 Jahre alt sind, nämlich sehr schnell verwirrt sind, weil sie nicht mehr wissen, worum es geht. Oder die Lust verlieren, daran teilzuhaben, sich das anzuhören. Sondern es ist kurz und knackig geschrieben. Ich versuche das mal zu vergleichen. Wer das gelesen hat, Alice im Wunderland zum Beispiel, ist auch so ein Buch. Ist auch sehr ähnlich geschrieben.
Ja.
Von Lewis Carroll. Oder wer das gelesen hat, Louisa M. Alcott hat Little Women geschrieben. Mhm. Auch da, das ist auch eine Geschichte, wo Kinder die Hauptfiguren sind. Also Kinder und junge Frauen. Mhm. Und das ist halt auch für junge Leser und Leserinnen geschrieben. Und das ist einer der Gründe, warum viele Menschen dieses Buch nicht mögen. Narnia. Nämlich, weil es ein Kinderbuch ist und Kinder die Hauptrolle spielen. Da wird halt sehr viel, da wird viel gelacht, da wird auch viel geweint. Das sind halt Kinder und die verhalten sich auch so.
Ja.
Das ist kein Buch der Sorte, Herr der Ringe, wo erhabene Erwachsene da irgendwie durch die Gegend laufen, die 500 Jahre alt sind und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Nein, ist es nicht, im Gegenteil. Das mal als Vorwort. Mhm. Lion, Witch and Wardrobe ist angesiedelt im, ich nehme jetzt einfach mal die Handlung, ne?
Mhm.
Ist angesiedelt im
in den 40er Jahren. Des Zweiten Weltkrieges, ne?
Im Zweiten Weltkrieg, genau. In London fängt das an, als die Bombenangriffe der Deutschen geflogen wurden.
Mhm.
Wie das da so üblich war, wurden die Kinder ja aus den Großstädten rausgeschickt aufs Land. damit sie da nicht in Gefahr geraten. So passiert es auch der Familie Pevensey. Die Pevenseys, das sind vier Geschwister, Peter, Susan, Edmund und Lucy. Peter und Susan sind die Ältesten. Das wird so nicht gesagt, aber die müssen so ungefähr 15 sein. Die sind auch nicht weit auseinander, die beiden Großen. Dann kommt Edmund, der muss so 11 sein ungefähr, 11, 12 vielleicht. Und dann kommt Lucy, das ist so das Nesthäkchen, die ist so 8, würde ich sagen. Ich glaube, sie ist in der zweiten Klasse oder sowas. Zu den Charakteren, die sind halt noch sehr jung, aber gerade aufgrund der Umstände, Weltkrieg und so, sind die auch schon deutlich erwachsener im Falle von Peter und Susan, als das eigentlich normalerweise der Fall ist mit 15. Mhm. Edmund ist er hat echt so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Das erklärt auch einiges im Buch. Mhm. Er ist so halt dieses undankbare Mittelkind. Genau. Oben ist der Platz besetzt, nach oben kann er nicht.
Der gestörte Mittlere.
Ja, ja, genau. Aber er ist auch wirklich ein bisschen gestört am Anfang. Er ist auch echt kein netter Mensch am Anfang.
Nee.
Nach oben kann er nicht, ne? Würde er gerne, aber kann er nicht, weil da ist schon wer. Und nach unten, das Nesthäkchen, die Nesthäkchenrolle ist auch besetzt. Das heißt, diese ganze Zuwendung, die geht an Lucy und er ist halt voll in der Mitte und das geht ihm auf den Geist und deshalb keilt er auch ganz gerne mal nach unten aus. Mhm. Weil das Einzige ist, was er kann. Diese vier landen wirklich JWD ganz, ganz, ganz weit draußen auf einem in so alten Herrenhaus, fast schon so ein kleines Schloss.
Ja, so ein Landgut, ne?
Ja, schon ein bisschen mehr so ein Privatmuseum. So ein großes. Im Buch. Mhm. Das hat auch irgendwie so 20, 30 Zimmer oder sowas. Also das ist ein Riesenkasten. Da können sie wohnen, das hat einen Riesengarten, da können sie dann spielen und so. Einzige Bedingung ist, sie sollen den Professor, der da wohnt, nicht stören. Und ansonsten können sie machen, was sie lustig sind. Machen sie auch.
Ganz kurz, ich erinnere es nämlich gerade nicht mehr. Sind die mit dem Professor verwandt? Ja, ne?
Das nein, ist nein. Nein? Nein, sind sie nicht.
Okay, ich dachte, es sei irgendwie ein Onkel oder sowas in der Art.
Nee. Hatten wir vorhin gesagt, ich komme nachher nochmal, also mittendrin muss ich mal kurz einen Aushohler zum ersten Teil machen, um mal so zwei, drei Sachen klarzustellen. Aber nein, die kennen sich überhaupt nicht, sind sich bis dahin nie begegnet. Ja, und dann die wohnen dann da halt und vermissen natürlich ihr Zuhause und gerade Lucy leidet da drunter und dann sagt sie immer, wir wollen spielen und so. Und dann sagen sie sich irgendwann, okay, wir spielen Verstecken. Ist ja gut. So, Peter fängt an zu zählen bis 100 und alle suchen sich ein Versteck. Lucy rennt durchs Haus und versucht einen Platz zum Verstecken und trifft in einem oder findet in einem dieser Zimmer, dieser leeren, die da sind, einen Schrank. Das ist so ein riesen Wandschrank, so eine Wardrobe, so eine klassische, so ein doppeltüriger Schrank, der sehr, sehr groß ist und das ist auch das einzige Möbelstück im ganzen Haus, im ganzen Zimmer. Und dort versteckt sie sich drin. Der ist voll mit Pelzmänteln und sie sich, ne, Tür zu und geht nach hinten und immer weiter. Nachher guckt auch noch einer rein, soll sie ja nicht gleich finden.
Aber macht sie nicht zu.
Ja, sie lehnt sie an. Ja, ne? Also, sie lehnt sie so weit an, wie es geht, ohne sie zuzumachen.
Genau. Also, weil das ist nämlich so ein Punkt, da merkt man auch, wie sehr das ein Kinderbuch ist. Da geht der Erzähler nämlich einmal kurz gewissermaßen in so einen Modus über, wo er den Leser direkt anspricht.
Das macht er öfter.
Genau, das meine ich, da merkt man, wie sehr das ein Kinderbuch ist, weil er dann an der Stelle sagt, und Lucy passt gut auf, dass sie die Tür nicht zukriegt, ja, weil natürlich darf man niemals, wenn man in einen Schrank reinklettert, die Tür zumachen, sonst kommt man da womöglich nicht mehr raus und so. Und genau. dieser Satz, also dass kein Kind jemals auf die Idee kommt, den Schrank zuzumachen, das betont er immer und immer wieder.
Also ja, ne, das ist so einer der Gelegenheiten, wo wirklich klar wird, das ist ein Kinderbuch. Mhm. So fängt das Buch übrigens auch an, also der allererste Teil. Da wendet er sich auch mal ganz kurz wirklich an den Leser. Aber das macht er öfter mal im Buch. Dass er sagt so, oh, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie schön es da war. Und dann sagt er, ne, er richtet sich da wirklich an die Kinder, die das da lesen. Ist gar nicht so selten. Aber ja, sie macht diese Türen natürlich nicht ganz zum Gottes Willen. Geht immer weiter hinten zurück in den Schrank, aber der hört irgendwie nicht auf. Und ehe sie sich versieht, sitzt sie da, steht sie im Wald. Sie ist halt 8, sie ist ein Kind, sie ist ein bisschen verwirrt, weil dass sie plötzlich im Wald steht und nicht mehr im Schrank, aber nimmt das als gegeben hin. Es ist tiefster Winter, alles ist verschneit und sie kommt an so einer Gaslaterne raus. Die steht da halt in der Gegend rum. Das ist so eine Gaslaterne, wie sie so in London 1890, was auch immer, gang und gäbe war, bevor die Elektrizität da eingehalten hat. Die steht da halt auf der Lichtung rum und brennt vor sich hin. So. Und sie denkt schon so, so ein bisschen wie Alice, das ist aber merkwürdig. Aber mal gucken, was hier sonst noch so rumläuft. Ist schon recht fasziniert. Daraufhin läuft ihr ein Faun über den Weg. Ein Faun, das ist, wer das Wort nicht kennt, ich glaube, das andere Wort dafür ist Satyr. Und ein Ziege oben Mensch. Der ist noch viel entsetzter über sie, als sie über ihn. Aber dann kommen sie ins Gespräch und er ist völlig von den Socken, als sie sich als Mensch outet. Er hat sie am Anfang für so einen zu kurz geratenen Zwerg ohne Bart gehalten. Und sie sagt dann, sie wäre ein Human. Und daraufhin fällt ihm alles aus der Gesichtslade irgendwie. Es scheint was sehr Besonderes zu sein. Wir kommen ins Gespräch und...
Wenn ich es recht erinnere, dachte er, dass es Menschen gar nicht gibt, sondern dass es die nur in Geschichten gibt.
Ja, es gibt ja eine Prophezeiung, die kennt er ja.
Ja, ja, aber er hat das, glaube ich, trotzdem für... Also, ne?
Ja, also halb Sage, halb mythisch, genau. Halb mystisch. Also er hat noch nie einen Menschen gesehen. Es gibt in Narnia offensichtlich keine Menschen. Er sagt ja auch, das hier ist Narnia und sie, ja, okay, ich komme aus dem Schrank, was dann auch so ein geflügeltes Wort wird in Narnia. Sie kommt aus dem Schrank, aus dem leerstehenden Zimmer. Und er lädt sie dann zu sich ein nach Hause. Das ist übrigens nicht pädagogisch wertvoll. Schön mal mit Fremden mitgehen. Aber das ist halt der erste, den sie trifft und er ist nett. Und sie gehen dann zu ihm nach Hause und haben dann da Tee und unterhalten sich gut und alles ist super. Und dann macht er was, was sie nicht mitkriegt. Er hypnotisiert sie quasi. Er spielt ihr ein bisschen Musik vor auf seiner Flöte, ja, in seiner Behausung. Und daraufhin schläft sie ein. Als sie wieder aufwacht, sind ein paar Stunden vergangen. Es ist dunkel draußen und er sitzt in der Ecke und ist total vergrämt. Und sie fragt ihn, was ist denn los und so. Ja, ich habe dich verraten. Erzählt er ihr, dass er der weißen Hexe, die über dieses Land herrscht, verraten hat, dass sie da ist. Weil es gibt ein Dekret, das besagt, die Anwesenheit von Menschen muss sofort gemeldet werden. Und zwar der Königin von Narnia, wie sie sich nennt. Und das hat er getan. Alle wissen, dass das eine ganz, ganz böse und schreckliche Person ist, aber alle haben sie Angst vor ihr. Also hat er das getan. Lucy daraufhin ist völlig entsetzt und ich dachte, wir wären Freunde und so. Und daraufhin packt ihn das gute Gewissen oder das schlechte. Und er sagt sich, ja, du hast recht, hier, komm mit, ich rette dich. Und dann rennen sie zurück zu dieser Laterne, die da steht. Und von da aus findet sie dann auch wieder zurück nach Hause. Rennt durch diesen Kleiderschrank ins Zimmer und ruft dann natürlich wie wild, ja, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich bin wieder da. Und in dem Haus, in dem sie dann wieder ist, hat Peter noch nicht mal bis 100 gezählt. Ist also noch, es sind keine 30 Sekunden vergangen und sie war irgendwie 10 Stunden weg oder so. Ja. Sie erzählt dann, was Sache war, was passiert ist. Alle denken sie, haha, das kleine Kind, was für eine Fantasie. Außer Edmund, der stichelt echt auf ihr rum. Macht sich damit auch bei keinem beliebt. Und Lucy ist ein bisschen einerseits gekränkt, andererseits ist sie verwirrt, weil sie jetzt nicht genau weiß, hat sie sich das eingebildet, aber nein. Sie steht nachts auf und geht wieder in diesen Schrank. Edmund, der das mitkriegt, geht ihr hinterher und verpasst sie aber ein bisschen. Aber auch er landet in Narnia, weil dieser Schrank ist halt wieder offen, nach hinten. Und er kommt dann halt auf dieser Lichtung raus. Lucy ist schon auf und davon. Und kaum ist er da, kommt ein Schlitten des Weges mit einer Frau drin. Das ist die weiße Hexe. Er entgeht kurz zeitig der Enthauptung, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil er hat im Weg gestanden und darauf steht quasi die Todesstrafe, bis die weiße Hexe merkt, wer er denn ist, dass er ein Mensch ist und daraufhin wird auch sie sehr hellhörig, lädt ihn auf seinen Schlitten ein und sagt, oh, du bist aber interessant, komm doch her, dir ist bestimmt kalt und so. Ist auch super nett zu ihm und er frisst das auch alles. fühlt sich sehr geschmeichelt, endlich hat er mal Aufmerksamkeit. Und sie quetscht ihn halt so ein bisschen aus und er erzählt dann halt widerwillig von seinen Geschwistern, dass er noch drei hat. Dass Lucy da ist, erzählt er zu diesem Augenblick nicht, zum Glück. Mhm. Und sie dann, ja, aber die würde ich auch gerne kennenlernen, weil du, ich habe keine Kinder und ich hätte so gern welche und ihr könntet alle bei mir leben und so. Und sie, ne, sie beschwatzt ihn dann halt. Gibt ihm dann auch was zu essen und zu trinken und das ist verzaubert. Und ab da steht er so quasi unter ihrem Bann.
Jo.
Also ab da ist er nur noch bedingt verantwortlich für das, was er tut.
Genau, wobei man schon sagen muss, also er kommt jetzt so in deiner Nacherzählung einigermaßen gut weg, ne, so, aber Edmund ist schon sozusagen das Arschloch, das eine Läuterung durchläuft in dieser Geschichte.
Ja, ja.
Und also
er ist ja auch derjenige.
Ja.
Ja.
Nee, mach du.
Er ist ja auch derjenige, der wirklich auf Lucy rumstichelt.
Genau.
Ne? Also der ihr das unter die Nase hält, halt du und deine Fantasie, du bist ja blöd und so. Ne? Also er frotzelt sie da auch hoch drei.
Ja.
Und wo sie dann auch anfängt zu weinen und so. Und da kriegt dann auch immer, also weder Peter noch Susan finden das auch nur entfernt witzig.
Mhm.
Er kriegt dann auch mal ganz gern einen verbal an Latz, was ihn natürlich noch schlecht gelaunter macht. Und auch während dieses Gesprächs mit der weißen Hexe wird klar, er will nicht teilen.
Ja.
Im Prinzip will er gar nicht, dass seine Geschwister nachkommen, weil um Gottes Willen, dann müsste er die Aufmerksamkeit ja teilen.
Mhm.
Aber die weiße Hexe sagt ihm natürlich, nee, du wärst dann auch mein Favorit und so und jeder König, der du ja auch werden würdest, braucht ja auch seine Dienerschaft und so und das gefällt ihm dann wiederum.
Mhm.
Also er ist wirklich kein netter Mensch. Er ist so ein richtig verzogenes Balg, ist das falsche Wort, aber er hat einfach keinen netten Charakter, überhaupt nicht.
Genau.
Null.
Er ist ein ziemlich egoistisches Arschloch, muss man sagen. Ja, so
genau, am Anfang ist Band, das ist auch in der Kürze sehr gut rausgearbeitet, muss ich sagen.
Genau.
Der ist auch echt sofort unsympathisch.
Ja. Also genau, deswegen wollte ich das hier gerade noch einmal so mit einwerfen, weil gerade an dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, also es ist nicht so, dass sie ihn quasi mit Magie irgendwie zur Kooperation zwingen muss. Er ist gerne bereit, mit dieser Frau mitzugehen und so weiter. Er weiß natürlich auch noch nicht, dass die böse ist und so, aber dass sie nicht so hundertprozentig sympathisch ist, das merkt ein Blinder.
Ja.
So. Und
auch des Zwerges, der da mit ihr unterwegs ist und der im Prinzip kurz davor ist, ihn umzubringen.
Genau.
Das ignoriert er irgendwie.
Also das ist so das eine und zum anderen eben diese Tatsache, dass er da ja so eine gewisse Statusaufwertung irgendwie erhofft und eigentlich alles dafür tun will, die zu kriegen und zwar, wie du gesagt hast, ohne sie zu teilen. Und sie muss ja gewissermaßen Magie wirken, damit er von dieser egoistischen Nummer runterkommt. Das macht sie natürlich nicht, weil sie irgendwie Gutes im Schilde führt, aber also das zeigt so ein bisschen, dass es also nicht so ist, oh, jetzt gerät sie unter seinen Bann und danach ist er böse, sondern er ist im Prinzip vorher schon ein blöder Sack.
So, ja, und, ja, keine Frage. Ja. Also er ist nur noch bedingt verantwortlich für das, was er tut.
Genau.
Aber es entspricht trotzdem seinem Wesen. Aber es ist jetzt leider verstärkt dadurch, dass sie ihm auch noch irgendwas Magisches zu essen gegeben hat.
Genau.
Jetzt steht er auch noch unter ihrem Bann.
Mhm.
Er verabschiedet sich dann, oder sie sich, und fährt davon. Kaum ist er weg, kommt Lucy auch wieder. Die war da mal Mr. Tumnus und hat geguckt, also der Faun heißt Mr. Tumnus, hat geguckt, ob alles ist gut. Und dann gehen sie beide zurück ins Haus und dort macht Edmund was ganz Merkwürdiges. Er leugnet, dass er mit Lucy in Narnia war. Er wird wirklich genau derselbe Arsch, der er vorher war. Eigentlich noch mehr. Und Lucy kann das nun überhaupt nicht mehr verstehen, weil in diesem Falle lügt er ja nun schlicht und ergreifend, wie gedruckt. Sie läuft dann heulend weg, voll in die Arme des Professors, der da gerade durch die Gegend geht. Und der nimmt sich mal dieser Familie an und liest ihnen so ein bisschen die Leviten nach dem Motto, ihr seid doch eine Familie, ihr müsst aufeinander aufpassen und so. Und so, ja, aber sie wissen doch, also hier die kleine Lucy und so, die redet so wirres Zeug und so, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und daraufhin, das ist auch im Film sehr schön, die Kleine, ne? spinnt viel rum, ne? Hat viel Fantasie, macht sie öfter, ne? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Hm. Und der andere, der Edmund, der ist ein guter Junge, ne? Erzählt immer die Wahrheit. Nee, das wäre das erste Mal. Ja, okay. Es ist die Frage, warum ihr ihm glaubt, aber nicht ihr. Ja, aber sie hat dann erzählt von so einer Welt und Narnia und hast du nicht gesehen? Daraufhin wird der Professor extrem hellhörig. Fragt sich dann erstmal, was die Kinder heutzutage in der Schule beigebracht bekommen. Und man sieht aber, im Film ist es auch sehr schön, aber auch im Buch, er guckt die sehr durchdringend an und sagt, es könnte passieren, dass sie recht hat. Ist euch das mal ins Hirn gekommen? Jetzt muss ich mal einen kleinen Schwenk machen. Zum ersten Teil. So ganz, ganz grob abgefrühstückt. The Magician's Nephew handelt von der Entstehung von Narnia. Und die geht so. Es gab mal einen kleinen Jungen und seine Freundin, das waren Diggory und Polly, die haben in London gelebt und sind über fünf Ecken an magische Ringe herangekommen. Mit denen sie in andere Welten gelangen konnten. Das haben sie auch getan. Die erste Welt, die sie besucht haben, war Karn oder Zahn, je nachdem, wie man das ausspricht. Mhm. Das ist eine andere Welt, wirklich ein anderer Planet. Eine sterbende Welt, in der auch nichts mehr gelebt hat. Und Herrscherin dieser Welt war Jadis, eine Hexenkönigin, die sich im Krieg mit ihrer Schwester befunden hat, am Verlieren war und sich dann gesagt hat, ja, wenn ich verliere oder sterbe, dann hat das Volk auch keine Daseinsberechtigung mehr. Weil das ist genau dafür da, mir zu dienen. Insofern hat sie alle im Prinzip in Stasis versetzt, alle getötet, wenn man es mal so will. Mhm. Auf diesem Planeten lebt nichts mehr, einschließlich ihr. Das war ihr letzter Zauber. Diese beiden finden Jadis aus Zufall und unfreiwilligerweise erwecken sie sie aus der Stasis. Wieder über drei Umwege landen sie in London mit dieser Jadis. Das ist eine Frau, die ist so, wie gesagt, es ist eine Hexe, es ist eine Königin. Ist auch kein Mensch, sie ist so um und bei 2 Meter groß. Extrem schön wird sie dargestellt. Landen in London, wo sie als allererstes versucht, die Macht an sich zu reißen, aber das funktioniert irgendwie nicht, weil die Erde halt einfach keine magische Welt ist, hier hat sie keine Macht. Und landen dann aus purem Zufall in Narnia. Und zwar alle. Mhm. Diggory, Polly, Jadis, ein Kutscher, der da gerade des Weges kommt, mitsamt seinem Pferd und dem Onkel von Diggory. Also, ne, das Buch heißt ja The Magician's Nephew.
Ja.
So, alle diese Leute landen in Narnia und erleben, wie dieses Land gerade eben zum Leben erwacht. Mhm. Vorher ist das Schwärze, dann erwächst das Gras, dann kommen die Sterne, dann ploppen plötzlich die Tiere aus dem Boden. Also dieses ganze Land erwacht gerade zum Leben. Und in der Mitte steht so ein großer, großer Löwe und singt. Er singt im Prinzip dieses Leben, dieses Land zum Leben.
Genau, also das Singen ist schon genau dieser schöpferische Akt. Oder?
Mhm. Ja. Genau. Und Jadis erkennt in diesem großen, großen Löwen einen nicht nur ebenbürtigen, sondern einen übermächtigen Gegner und versucht sofort, den zu töten. Und zwar mittels eines Eisenstabes, den sie in London von einem von dieser Laternenpfählen abgerissen hat. Mhm. Als Waffe. Das Ding prallt aber an den Löwen ab. Der reagiert auch gar nicht auf sie. Bohrt sich in den Boden und innerhalb von 2 Minuten, weil das gerade noch so frische und mächtige Magie ist, erwächst aus diesem Eisenstab ein Laternenpfahl. Eine Gaslaterne. Mhm. Das ist genau die, bei der Lucy rauskommt. Die Hexe merkt daraufhin, dem bin ich nicht gewachsen und flieht. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist die weiße Königin. Mhm. Die weiße Hexe, das ist Jadis. Also Jadis ist keine Narnierin, Jadis ist eine Außerirdische. Mhm. Und Hexe auch noch.
Obendrein.
Mhm. Und als allerletztes, der Junge, also der Nephew, ne, um den es hier geht, der Diggory, der hat zu Hause eine Mutter, die ist schwer krank, die liegt auch im Sterben, wenn man es mal genau nimmt. Und er bittet halt diesen Löwen, der ja offensichtlich so eine Art Gotthalter ist, seiner Mutter doch zu helfen. Der Löwe nimmt dann eine Frucht, die Diggory ihm bringt, steckt sie in die Erde, daraus erwächst ein Baum mit so apfelartigen Früchten. Er gibt ihm einen dieser Früchte und sagt, hier, das muss deine Mutter essen, und dann geht es ihr wieder besser. Das macht er auch. Er und Polly gehen dann auch zurück zur Erde. Er gibt diese Frucht seiner Mutter, die wird auch gesund, und diesen Knust pflanzt er ein bei sich im Garten, und daraus erwächst ein Apfelbaum. Das ist ein ganz normaler Baum, der ist nicht mehr magisch oder so. Und als dieser Baum Jahrzehnte später vom Blitz gefällt wird, fährt der Junge, der mittlerweile natürlich erwachsen ist und ein Professor, fährt dorthin, sammelt diese Überreste dieses Baumes ein und lässt aus diesem Holz daraus einen Schrank bauen. Mhm. So. Heißt also A, das ist der Schrank, der in dem Haus da steht, und B, Diggory ist der Professor, und darüber hinaus war der Professor auch mal in Narnia. Der weiß also ganz genau, wovon Lucy redet. Mhm. Ohne das jetzt so in so vielen Worten zu sagen. Genau, jetzt sind wir bei der Tröstaktion gewesen. Mhm. Dann vergehen einige Tage, wo alle nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Edmund findet irgendwie keinen Weg oder hat auch irgendwie keine richtige Lust, die Leute nach Narnia zu bringen, aber er findet auch nicht die Gelegenheit. Lucy schmollt. Und dann müssen sie sich vor der Haushälterin verstecken, weil irgendwie haben sie Bockmist gebaut. Alle vier. Und was bietet sich Besseres als Versteck an? Nämlich der Wandschrank. Alle vier rein und alle vier in Narnia. Jo. Daraufhin sind natürlich Peter und Susan total perplex und entschuldigen sich extrem wortreich bei Lucy und sind total geknickt und extrem sauer auf Edmund, der sich aber irgendwie keine Schuld bewusst ist. Schon, aber er ist eher ärgerlich, dass es so gelaufen ist, als dass es ihm wirklich leid tut. Mhm. Dann gucken sie bei Mr. Tumnus vorbei, der ist aber weg. Seine ganze Höhle ist verwüstet, zerschlagen, demoliert, und es ist ein Aushang dort zu sehen, dass Mr. Tumnus von der Polizei eingesackt wurde aufgrund von Fraternisierung mit Menschen.
Ja, die Sturmtruppen waren da sozusagen.
Genau, die Geheimpolizei von der Königin von Narnia, wie sie sich ja nennt. Also die weiße Hexe. Lucy erzählt dann den anderen dreimal so im Schnelldurchlauf, was es denn mit der weißen Hexe auf sich hat. Unter anderem, dass sie nämlich dafür verantwortlich ist, dass seit 100 Jahren hier nur Winter existiert. Den hat sie mitgebracht mit ihrer Macht. Mhm. Das hat ihr Mr. Tumnus erzählt. Und hier wird einfach nicht Frühling, hier ist kein Herbst, es ist nur ewiger Winter. Mhm. Und sie ist eine ganz, ganz böse Person. Und dann wird Peter klar, okay, dann sollten wir hier schnell weg, weil wenn Fraternisierung mit Menschen unter Strafe steht, dann stehen auch wir unter Strafe. Weil wir sind Menschen.
Wir fraternisieren irgendwie miteinander.
Und er will dann eigentlich seine Geschwister in Sicherheit bringen, dann läuft ihm ein Otter über den Weg, ein Sprechender, der weiß, wer Lucy ist, und den Vieren sagt, hier kommt mit, ich bringe euch in Sicherheit, hier draußen ist es nicht sicher, hier können wir nicht reden, weil die Bäume könnten uns zuhören, und die können auch wirklich zuhören und die können auch wirklich reden, also da ist wirklich alles magisch. Und alles lebendig in Narnia. Am Bau des Bibers angekommen, treffen sie seine Frau, und dann haben sie da irgendwie Abendessen, und dann erzählt er ihnen halt, oder erzählen die beiden den Vieren halt, was Sache ist. Nämlich die ganze Geschichte mit wer die Königin von Narnia wirklich ist, und es ist eine böse Hexe, und dass sie für den Winter verantwortlich ist, und dass der eigentliche Herrscher von Narnia Aslan heißt. Aber der ist seit 100 Jahren nicht mehr gesehen worden. Aber, so gerüchteweise, soll er gerade wieder gesichtet worden sein. Mhm. Und das muss ziemlich zusammenhängen mit Lucys Auftauchen. Und das verbreitet sich wohl wie ein Lauffeuer durch Narnia, und alle freien und guten Geschöpfe Narnias sammeln sich mittlerweile, oder sind auf dem Weg dahin, sich zu sammeln, am Steintisch, am Stone Table. Das ist es ist halt so ein Tisch aus Stein, der da irgendwo in der Gegend rumsteht.
So ein Opferaltar.
Ja, wenn man ihn sieht, ist es einer, genau. Mhm. Aber es ist halt so ein Landmark, so, ne?
Ja. Und sag mal, kommt in der Szene schon die Prophezeiung ins Spiel? Wird die Ihnen da schon erzählt?
Mhm. Die kommt jetzt. dann erzählt halt, dann wissen die vier natürlich nicht, was das jetzt sie betrifft. Und dann erzählt halt der Otter, nee, der Biber, das sind keine Otter, ich bin Idiot. Machen ja, haben ja einen Damm gebaut. Mhm. Also das sind zwei Biber. Da erzählen sie ihnen halt von der Legende, von der Prophezeiung, dass wenn zwei Söhne Adams und zwei Töchter Evas, also die sprechen dann nicht von Menschen, sondern wird mal so Two Sons of Adams und Daughters of Eve genannt. Wenn die erscheinen, dann wird die Macht der weißen Hexe vergehen und Aslan wird wieder auftauchen und alles wird gut. Und diese Prophezeiung existiert halt seit 100 Jahren und so. Und jetzt ist es ja wohl soweit, hier seid ihr und jetzt ziehen wir den Krieg. Ja. Tolle Sache das.
Und das ist übrigens auch, also kann man sich ja denken, aber das ist übrigens auch der Grund, warum die Hexe diese Menschenmeldepflicht und hohe Strafen für das Verstecken von Menschen und so weiter eingeführt hat. Klar. Weil sie halt genau diese Prophezeiung fürchtet und deswegen.
Deshalb wollte sie ja auch, dass das Edmund seine Geschwister vorbeibringt, damit sie alle vier auf dem Haufen hat. Ja. Einer reicht ja nicht. Klar, sie kennt diese Prophezeiung ja natürlich auch. Ja. Und daraufhin sind sie natürlich alle entsetzt, weil sie sind ja aus London weggebracht worden, damit ihnen nichts im Krieg passiert. Mhm. Und jetzt sollen sie hier einen Krieg anführen. Das geht gar, das geht nicht. Und sie sind kurz davor, hier die Zelte abzubrechen und sich zu verziehen, als sie merken, dass Edmund nicht mehr da ist. Der hat die Unterhaltung natürlich nachverfolgt und gemerkt, hier wird er keinen Blumentopf gewinnen. Erst recht nicht, wenn er vorschlägt, wir können hier mal die Königin besuchen. Ja. Also hat er sich alleine auf den Weg gemacht und sie sehen ihn auch gerade noch in der Ferne, wie er den Burghof betritt. Also es ist einfach viel zu spät, um ihn nachzulaufen. Daraufhin packen sie alles ein, was in Hin- und Nagelfest ist, weil die Biber wissen, was kommt oder ahnen und machen sich auf den Weg zum Steintisch. Dort, wo halt auch Aslan gesichtet worden sein soll. Edmund betritt das Schloss der Königin. Im Burghof kommt da erstmal so Hunderten von oder Dutzenden, glaube ich, im Buch, aber es müssten eigentlich eher Hunderte sein, von Steinfiguren. Der ist voll damit. Alles Mögliche an Kreaturen, ob das jetzt auch wieder so irgendwelche Tiere, irgendwie Riesen, Oger, Zentauren, alles Mögliche. Ja. Steht da halt rum. Ist etwas unheimlich. Kaum im Schloss trifft er halt Jadis, ne, die Königin oder die Hexe. Die ist hochgradig angesäuert, dass er alleine auftaucht, ist überhaupt nicht mehr nett und schmeißt ihn erstmal in den Kerker. Weil er jetzt offensichtlich zu blöd ist, einfache Anweisungen zu befolgen. Da wird ihm zum ersten Mal bewusst, dass er sich unter Umständen getäuscht haben könnte. In der Einschätzung der ganzen Sachlage. Im Verlies trifft er auch Mr. Tumnus. Mr. Tumnus geht es auch gar nicht gut, der ist definitiv gefoltert worden. Auch wenn solche Sachen werden zum Beispiel in diesem Buch nicht explizit ausgewalzt oder erzählt. Das ist ein Kinderbuch, die sollen sich da nicht gruseln. Es wird klar, es wird gesagt, dass er einen gar schrecklichen Eindruck machte und so. Aber genau wie Schlachten ist das extrem kurz gehalten. Und wirklich so beschrieben, dass kleine Kinder sich davor nicht zu Tode gruseln. Ja. Aber wenn man es genau nimmt, ist Mr. Tumnus da schon eine Weile und ist auch definitiv gefoltert worden. Und dann kommt Edmund dran und er soll halt sagen, was Sache ist. Und bevor der auch nur einen halben Schlag einsteckt, erzählt er halt alles, was er weiß. Daraufhin ist die weiße Königin leicht entsetzt und macht sich mit ihrem Trupp mitsamt Edmund auf den Weg auch zum Steintisch. Und vielleicht auch und schickt ihre Wölfe los, die Polizei, genau um die drei Menschen zu fangen.
Und mit Trupp kann man schon sagen, das soll schon so eine Art Armee sein, oder? Also
Das ist so ein Vorstoß. Das ist noch nicht die Armee, aber es ist schon ernsthaft ein paar Dutzend schwer Bewaffnete. Ja. Aber das ist eher mal so ein Voraustrupp. Die wirkliche Armee, die sie da in der Hinterhand hat, die besteht aus ein paar Tausend. Also da ist schon ernsthafte Macht, auch militärischer Natur da. Aber zum Steintisch fährt sie ja nicht, um Krieg anzuzetteln, sondern erstmal, um Aslan herauszufordern.
Ja.
Und als dann Edmund halt in diesen in Schlitten gezerrt wird, um mit ihr mitzukommen, sieht er halt Mr. Tumnus auch im Burghof zu Stein versteinert, als Steinstatue, und spätestens da weiß er, was Sache ist, ne? Dass ihm auch der Tod droht und dass er, was er für einen Fehler gemacht hat. Die drei sind es ja nur noch, und die beiden Biber reisen halt über diese schneebedeckte Ebene, und während sie das tun, merken sie, es wird Frühling. Und zwar brachial. Also in diesen weiten schneebedeckten Ebenen bricht das Grün durch. Hier und da, also der Schnee schmilzt schneller, als man gucken kann. Mhm. Und das zeugt einfach davon auch, dass die Macht der Weißen Königin langsam bricht. Und die Prophezeiung, oder nicht die Prophezeiung war es, sondern die Gerüchte offensichtlich wahr sind, dass da eine Veränderung stattfindet. Dann sehen sie einen Schlitten in der Entfernung auf sie zukommen, quasi sie verfolgen und laufen um ihr Leben. Wie sich rausstellt, sitzt in diesem Schlitten aber nicht die Weiße Königin, sondern der Weihnachtsmann. Also Father Christmas heißt er da. Der Weihnachtsmann ist jetzt halt wieder unterwegs, weil es wird jetzt wieder Frühling. Das ist zwar eigentlich unpassend für Weihnachten, aber dadurch, dass halt 100 Jahre lang keine Jahreszeiten da waren, hat es auch 100 Jahre keine Weihnachten gegeben. Und jetzt ist es wieder soweit und jetzt kann er auch wieder Geschenke verteilen. Und die drei kriegen dann auch ganz brav ihre Geschenke. Edmund kriegt nichts, weil er ist nicht da. Sie kriegen Waffen, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Peter kriegt ein Schwert und ein Schild. Susan kriegt einen Bogen, einen Köcher mit Pfeilen und ein Horn. Also so eins zum Reinblasen, so ein
Ein Signalhorn, ja.
Genau, Signalhorn mit den Worten, wenn du in Not bist, dann, wenn du dieses Horn in dieses Horn bläst, dann wird Hilfe erscheinen. Und Lucy bekommt einen Dolch, weil sie halt noch so klein ist, und eine Fiole mit einem Zaubertrank, mit ein Tropfen davon kann jede schwerste Verletzung heilen. Sie kann damit zwar keine Toten wieder erwecken, aber sie, ne, solange noch ein bisschen Leben drin ist, kann sie diese Leute retten. Das ist im Film ein bisschen anders als im Buch. Im Film ist es wirklich, er gibt ihm diese Sachen und sagt auch ganz klar, das sind Werkzeuge, das sind keine Spielzeuge. Und das sagt er auch allen dreien. Er wünscht sich zwar gerade bei Lucy, dass sie hoffentlich davon keinen Gebrauch machen muss, also von der Waffe. Aber es steht halt Krieg bevor. Und im Buch ist es nun wirklich noch, aber es ist 1950 geschrieben, man muss es da mal so sagen, ist es noch ein bisschen konservativer. Da verbietet er mehr oder weniger den Frauen, die Waffen zu benutzen. Er sagt wirklich, also hier habt ihr sie, wenn denn unbedingt zur Verteidigung und so, aber when women go to war, it gets ugly. Also er sagt wirklich, Frauen und Krieg, das ist keine gute Idee, macht das nicht. Nur Peter ist im Prinzip prädestiniert, als Mann da in den Krieg zu ziehen. Im Film ist das deutlich weniger wertend. So, dann haben sie halt ihre Sachen, machen sich weiter auf den Weg und kommen dann auch, nachdem die Wölfe sie fast geschnappt haben, aber nicht ganz, und Peter auch den Anführer der Wölfe dabei getötet hat, treffen sie in dieser Zeltstadt ein, die mittlerweile da ist, wo sich das Heer sammelt. Und Aslan kommt aus seinem Zelt, und das ist halt genau dieser Riesenlöwe, ne, aus dem ersten Teil. Der hat so eine Schulterhöhe von, ich weiß nicht, 1,50 würde ich sagen.
Ein Mordviech auf jeden Fall.
Ist halt kein normaler Löwe. Er bestrahlt auch eine Wahnsinnsmajestät aus, eine Macht, eine Kraft. Ne? Es ist also was hier Außergewöhnliches. Und der fragt dann halt, wo ist denn der Vierte? Und dann erzählen sie ihm halt, was mit Edmund passiert ist. Und daraufhin ist er sehr unglücklich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es dauert auch nicht lange. Da kommt dann Jadis an, die weiße Hexe, mit Edmund. Nee, ist gar nicht wahr. Aslan sagt dann, okay, aber wir werden ihn retten. Dann schicken sie einen Stoßtrupp los und retten Edmund aus dem Lager der Bösen. Bei Aslan angekommen ist dann auch Edmund wirklich geläutert, hat eingesehen, was er für böse Sachen gemacht hat, und ab da ist er auch ein Guter. Ab da hat er auch wirklich einen anderen Charakter und ist auch ein Aufrechter und ist auch ein Guter und das ist so die Charakterwandlung, von der du gesprochen hast.
Ja.
Kurz darauf taucht Jadis dann auf im Lager von Aslan und sagt, hier, wir haben eine Vereinbarung. Die Vereinbarung kennen wir nicht, wir lernen sie auch nie kennen in keinem der Bücher, aber sie muss irgendwann mal getroffen worden sein. Alle bösen Kreaturen Narnias gehören mir und ihr habt in euren Reihen einen Verräter, nämlich Edmund, und der gehört mir.
Mhm.
Und im Prinzip will sie ihn haben, um ihn umzubringen. Nichts anderes. Daraufhin gehen Aslan und sie in sein Zelt, beratschlagen sich kurz, sie kommt raus, breit grinsend, und verzichtet auf Edmund und zieht ab. Und Aslan ist schwer, ja, er ist niedergeschlagen.
Mhm.
Des Nachts macht er sich dann von dannen. Lucy und Susan kriegen das mit, folgen ihm heimlich. Er kriegt das mit, aber sagt dann, okay, ihr dürft mich ein bisschen begleiten. Und dann irgendwann sagt er, aber sie machen sich deutlich Sorgen, weil er ist niedergeschlagen, er ist in sich gekehrt, nichts mehr von dieser Würde, dieser Macht zu spüren, die da vorher war. Und dann sagt er irgendwann so, ihr müsst jetzt hierbleiben, ihr dürft nicht weiter, egal was passiert, was ihr seht, ihr müsst versteckt bleiben. Und dann machen sie dann auch. Und er geht dann auf diesen Steintisch zu, der da in einiger Entfernung steht.
Mhm.
Und darum herum versammelt haben sich so, weiß ich, ein paar hundert oder sowas, der Geschöpfe von Jadis. Im Prinzip alles Böse, was nicht hin und nagelfest ist, was man so als Horrorgestalten sieht, so Vampire, Werwölfe, böse Hexen, schwarze Zwerge, Minotauren und wie sie alle heißen, ne? Also die ganzen bösen Geschöpfe Narnias.
Mhm.
Und er hat sich dann offensichtlich ergeben, weil sie nehmen ihn gefangen, sie binden ihn auf diesem Steintisch fest, sie rasieren ihm die Mähne ab, er wird da erniedrigt, gedemütigt, aber er wehrt sich nicht. Offensichtlich hat er sich ausgeliefert.
Mhm.
Und dann, bevor einer der Mädchen irgendwas machen kann, sehen sie dabei zu, dass wie Jadis halt so ein großes langes Steinmesser nimmt und das Aslan ins Herz rammt. Und der ist dann auch tot.
Ja.
Und die beiden sind völlig geschockt da hinten, ne? Wie sie da im Busch sitzen und das aus der Ferne beobachten, weil das können sie gar nicht fassen. Ja, und dann ist alle sind sie natürlich da unten aus dem Häuschen, dass Aslan endlich, ihr Erzfeind endlich weg ist. Machen sich dann auch vom Acker, weil morgen ist eine Schlacht. Das ist klar. Gut, ne? Die ist angesetzt. Aber ohne Aslan ist das eigentlich nicht zu gewinnen. Da sind sich alle einig. Also zumindest nicht auf Seite der Guten.
Ja.
Und die beiden Mädchen rennen dann irgendwann runter, als sie alle weg sind, und aber ist nichts mehr zu machen. Also Lucy kann ihn auch nicht mehr retten mit ihrem Trank und so. Er ist tot. Und dann sitzen sie da halt und weinen ganz viel und ist auch alles ganz traurig. Und wissen nicht, was sie machen sollen, aber sagen dann Bescheid über die Bäume, die diese Information weitertragen, an ihre Brüder, was passiert ist. Und die sind natürlich total geknickt und frustriert, aber sagen sich dann, nee, wir haben morgen eine Schlacht und wir müssen diese Schlacht schlagen, und Peter wird dann zum Anführer ernannt. Und er nimmt diese Aufgabe auch an.
Mhm.
Und Edmund ist dann seine rechte Hand, und der ist da nicht Feuer und Flamme zu kämpfen, aber er sagt, das müssen wir machen, das ist unsere Pflicht. Die beiden Mädels halten so eine Art Nachtwache, und als die Sonne aufgeht, sagen sie, okay, wir müssen den anderen helfen, die Schlacht beginnt bald. Und kaum haben sie sich umgedreht, im Hintergrund geht gerade die Sonne auf, macht es Bums, Knack, der Steintisch bricht in zwei hinter ihrem Rücken, und als sie sich umdrehen, ist Aslan weg, ist verschwunden. Die Seile sind noch da, aber sein Körper ist nicht mehr da. Und während sie noch gucken, was ist hier passiert, wo ist er hin, taucht er wieder auf, aus dem Sonnenlicht so quasi. Und er ist wieder am Leben, auch mit seiner Mähne ist wieder da, er ist auch wieder gut gelaunt und erklärt ihnen halt, dass Jadis halt nicht über die ganze Macht und die ganze Magie, die Narnia innewohnt, Bescheid weiß, denn dass ein Teil der Magie besagt, denn wer auf diesem Steintisch geopfert wird, wer sich geopfert hat für die Schuld eines anderen und wer dabei selbst schuldlos ist, wenn dieser jemand auf diesen Steintisch geopfert wird, dann ist der Tod nicht von Dauer.
Mhm.
Und genau das ist passiert. Er hat sich, Aslan hat ja nichts Böses getan, aber er hat sich halt für die, und klar, es ist dann irgendwann nicht mehr so richtig subtil, er hat sich halt für die Sünden von von Edmund geopfert und ist deshalb wieder auferstanden.
Ja.
Aber er war auch
wirklich... Also das, was du da gerade meintest mit diesem, was Jadis da offensichtlich nicht mehr auf dem Zettel hatte, dieser Vertrag, den du vorhin erwähnt hast, den es da gibt, also sie beruft sich da, wenn ich das recht erinnere, zumindest auf Magic from the Dawn of Time, also auf so ganz, ganz uralte Magie von Anbeginn aller Zeiten.
Genau.
Und genau da beruft er sich dann auch drauf, oder das erklärt er, dass sie da gewissermaßen nur einen Teil der Magie vom Anbeginn der Zeiten kennt und eben einen anderen Teil vergessen hat oder nie beachtet hat.
Ja, wahrscheinlich kennt sie ihn auch einfach nicht, weil sie auch einfach mal so 5 Minuten nach Entstehung der Welt überhaupt erst angekommen ist, wie wir ja wissen.
Ja.
So, dann ist Aslan also wieder am Leben. Die beiden springen auf seinen Rücken. Das ist übrigens auch etwas sehr Ungewöhnliches. Also mit den Pevensies hat er eine sehr innige Beziehung. Wenn man es mal genau nimmt, ist Aslan ja so eine Art Halbgott. Wir möchten ihn nicht als Gott bezeichnen, aber er ist schon so eine, offiziell ist er der König von Narnia, oder inoffiziell ist er der König von Narnia, aber er ist schon so eine Art Gott. Und eigentlich alle, die ihm auch nur nahe kommen, fallen auf die Knie und verneigen sich vor ihm. Und eigentlich nur Lucy und auch mal Susan ist es gestattet, ihn zu umarmen.
Ja.
Und ihm da mal die Mähne zu streicheln. Dann schnappt er sich die beiden und die reiten dann auf ihm in Richtung Schloss der Weißen Hexe, wo er mit seiner Macht erstmal die komplette Steinarmee wieder entsteinert. Und dann diese neue Armee als Verstärkung aufs Schlachtfeld führt. Das heißt, auch Mr. Tumnus ist wieder am Leben. Ja, und Lucy sehen sich wieder, alles ist toll und so. Und dann geht's halt ab zur Schlacht. Diese Schlacht ist im Film, glaube ich, fast eine Viertelstunde lang. Im Buch ist sie, glaube ich, 4 Zeilen lang. Halt so, ne, und eine große Schlacht wogte hin und her und es starben viele und alles war, ne, und hier und da und dann war's das, Punkt. Wird also, wie auch alles andere, was nicht so schön ist, sehr, sehr, sehr knapp gehalten. Tatsache ist, sie sind am Verlieren, die Guten. Als sie sich zurückziehen, unter anderem sind sie deshalb am Verlieren, weil Jadis halt links und rechts die Gegner zu Stein verwandelt mit ihrem Zauberstab. Die hat so einen großen Doppelzauberstab, so eine Art Doppelschwert. Auf der einen Seite ist so ein Zauberstab, mit dem sie halt diesen Versteinerungszauber wirken kann, und auf der anderen Seite ist ein Schwert. Und Edmund, der sich mit zurückziehen soll, den packt bei dem Anblick der Frau so quasi der blanke Hass, und dann widersetzt er sich dem Befehl und rennt auf sie zu und macht genau das einzig Richtige, nämlich greift nicht sie persönlich an, was er nicht schaffen würde, sondern haut auf diesen Zauberstab drauf und bricht damit ihre Zaubermacht. Leider ist auf der anderen Seite noch ein Schwert, was sie ihm halt in die Rippen rammt, und damit liegt er da sterbend auf dem Schlachtfeld. In dem Augenblick kommt aber Aslan an mit seiner zweiten Armee, und damit ist die Schlacht dann auch besiegelt. Und Aslan ist dann auch derjenige, der die weiße Hexe tötet.
Ja.
Kurz bevor sie da Peter den Garaus machen kann. Dann geht das alles relativ fix. Lucy rennt über Schlachtfeld und belebt oder heilt alle, die sie finden kann, die noch am Leben sind, unter anderem auch Edmund. Und dann folgen sie halt Aslan nach Park Caravel. Oder Car Paravel?
Ich glaube, ich weiß das gerade auch nicht mehr.
Mist. Auf jeden Fall das Schloss der Könige von Narnia. Dort stehen auch der Legende nach 4 Throne, auf denen dann diese 4 Menschen, die ja der Legende nachkommen sollen, ihren Platz einnehmen werden und dann zu Königinnen und Königinnen von Narnia werden. Und das werden sie dann auch. Sie werden dann ganz brav gekrönt, kriegen dann alle ihre Namen. Peter ist als ältester High King, aber alle 4 sind Könige. Kriegen dann so einen Namen: Peter the Magnificent, Edmund the Just, Lucy the Valiant und Susan the Gentle. Und dann, die gehen da auch nicht mehr weg. dann beginnt so das goldene Zeitalter von Narnia. Hm. Später kriegt man das noch ein bisschen mit. Sie müssen da irgendwie so 20, 30 Jahre lang wirklich regieren. Also jetzt keine 100, aber sie sind am Ende des Buches sehr, sehr erwachsen. Am Anfang sind sie halt 15. Ich würde mal sagen, da sind sie so 35 bis 40 oder sowas in der Gegend. Also zumindest Peter. Und auch Lucy ist schon längst eine erwachsene Frau. Mhm. Und sie haben halt wirklich den kompletten Einzugsbereich oder diesen Machtbereich von Narnia vergrößert. Die haben alles befriedet. Alles ist friedlich, die Landschaft blüht, alle sind glücklich. Das ist das, was immer als goldenes Zeitalter später benannt wird. Mhm. Und dann eines Tages sitzen sie halt auf ihren Pferden, und reiten durch den Wald.
Vergessen, wo ja, sie Moment. Herkommen, ne?
Mhm. Dann reiten sie halt eines Tages durch den Wald auf der Suche oder jagen den weißen Hirschen. Nicht um ihn zu töten, sondern nur um ihn zu fangen, weil der erfüllt einem dann Wünsche. Mhm. Und dort wird dann auch ersichtlich, dass sie einfach schon so lange Narnia sind, dass sie einfach auch Teil dieses Landes geworden sind und auch vergessen haben, wo sie herkommen. Mhm. Die reden auch mittlerweile anders, dieses Thou Art, ne, wie Könige halt damals gesprochen haben, so dieses Mittelalterliche. So unterhalten die sich und keiner hat ja offensichtlich jemals dran gedacht, nach Hause zu gehen. Und auf dieser Jagd nach dem Hirschen kommen sie aus Zufall an so einer Lampe vorbei, die da irgendwo tief im Wald steht. So eine Gaslaterne, die da vor sich hin brennt. Sieht ein bisschen fehl am Platz aus. Und als sie die sehen, kommen so vage Erinnerungen in ihnen hoch. So, ne? So Legenden von durch den Schrank und von so einem leeren Zimmer und so. Aber es ist klar, dass diese sich nicht mehr wirklich dran erinnern. Mhm. Aber so einem inneren Drang folgend, gehen sie diesen Pfad lang, der zu diesem Schrank führt, gehen in diesen Schrank und fallen dann auch schneller, als sie gucken können, aus diesem Schrank heraus in das Zimmer, aus dem sie gekommen sind. Und in dem Augenblick, wo sie alle vier wieder in diesem Zimmer sind, sind sie auch alle wieder jung, genau so, wie sie es verlassen haben, haben auch dieselbe Kleidung an. Die Erinnerungen sind zwar noch da, aber sie sind wieder sie selber. Genau wie am Anfang des Buches. Genau. Und in dem Augenblick, wo sie alle auf dem Boden liegen und sich noch leicht verwirrt fragen, was denn hier gerade passiert ist, kommt halt der Professor rein. Guckt die vier an und meint so, na, was habt ihr denn gerade gemacht? Peter guckt ihn dann an und sagt so, das würden sie uns nicht glauben, so, ne? Versuch's mal. Und dann ist das Buch quasi zu Ende. Mhm. Allerletzte Szene ist halt, dass Lucy nochmal versucht, den Schrank zu öffnen, aber der ist jetzt zu hinten. Eines Nachts versucht sie das halt nochmal, aber es ist halt nur noch ein normaler Schrank. Der Professor sitzt da in einer dunklen Ecke und sagt, nee, klappt nicht, ich hab's auch schon probiert. Und dann fragt sie halt so ein bisschen wehmütig, ja, aber wird denn das wieder, kommen wir da nochmal hin, so, bestimmt. Und dann ist das auch vorbei. Dann ist das Buch auch zu Ende.
Genau.
Ja, so.
Und da kann man, finde ich, weil das jetzt gerade so passt, auch kurz, also was wir, glaube ich, kurz machen können, ist genau diese Frage, wer von den Vieren denn nochmal nach Narnia kommt, nochmal aufzumachen und warum nicht bei denen, die es nicht mehr packen. Das hilft nämlich, glaube ich, später auch bei der Deutung des Ganzen schon mal ein ganz ordentliches Stück. Also wenn ich es recht erinnere, Susan und Peter schaffen es nie wieder. Ne?
Doch, doch.
Ja, doch, okay.
Es gibt den, chronologisch ist jetzt erstmal chronologisch wäre jetzt erstmal Horst und das Boy dran, aber das spielt im Prinzip während des goldenen Zeitalters.
Genau. Und dann kommt Prinz Caspian.
Dann kommt Prinz Caspian, da ist ein Jahr vergangen auf der Erde und 1300 Jahre in Narnia.
Ach, dann kommen sie alle vier nochmal zurück?
Da kommen sie alle vier nochmal, weil Prinz Caspian, der letzte, ist ein Thronfolger, einer der Guten, und soll aber von den Bösen massakriert werden und in seiner Verzweiflung bläst er halt in dieses Horn, was mal vererbt worden ist. Und das ist halt Susan altes Horn. Und dann kommen sie alle vier nach Narnia.
Okay, das habe ich nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ich dachte, Peter und Susan packen es nie wieder. Okay.
Dann retten sie da natürlich wieder den Tag, alle vier. Schaffen es also erneut, die bösen Mächte, die Narnia bedrohen, zurückzuschlagen. Am Ende schickt Aslan sie dann nach Hause. Mhm. Aber mit den Worten zu Peter und Susan, ihr seid jetzt zu alt.
Genau.
ihr seid jetzt erwachsen, ihr müsst jetzt in eurer eigenen Welt klarkommen. Und ihr werdet nicht mehr nach, ihr könnt jetzt nicht mehr nach Narnia zurück. Also im Prinzip müssten sie entweder da bleiben oder wo Susan kurz versucht ist, weil sie sich schwer in Prinz Caspian verknallt hat. Mhm. Aber sie entscheiden sich dann halt durch diesen Baum, der da steht, zurück nach Hause zu gehen. Im dritten Teil, das ist die Reise auf der Morgenröte, also The Voyage of the Dawn Treader. Mhm.
Das ist dann zu Caspians Regierungszeit, ne?
Genau. Da ist 2 Jahre vergangen auf der Erde, in Narnia auch ungefähr so. Mhm. Nicht viel mehr. Landen Edmund und Lucy wieder in Narnia, zusammen mit ihrem Cousin, Eustace, bei dem sie ausquartiert sind. Also die wohnen da quasi. Mhm. Da im Prinzip, Eustace ist genau dasselbe Arsch wie Edmund es war. Edmund, genau. Aber auch noch auf eine ganz andere Art und Weise. Auch der erfährt eine extreme Läuterung während des Buches. Mhm. Und am Ende dieses Buches weiß auch Lucy instinktiv, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass sie in Narnia war. Und im vierten Buch The Silver Chair kommt auch nur noch Justus dazu. Also wieder zurück. Mit einer Bekannten.
Ah, okay. Ich dachte, da wäre dann quasi Edmund raus und sie und Justus würden nochmal hingehen, aber das ist dann ein anderes Mädchen.
Nee, das ist seine Schulkameradin.
Das die war vorher gar nicht mehr. Ah, genau, das ist, wie heißt sie? Jill?
Ja. Kann gut passieren, ja.
Ja.
Jill auf jeden Fall, beide, Lucy und Edmund, wird dann gesagt, ist nicht mehr. Mhm. Ist jetzt zu lange her. Ihr seid jetzt zu alt, so. Mhm. Damit ist auch der Hauptteil erledigt, weil wie gesagt, dann kommt der erste Teil, da sind die alle noch gar nicht geboren.
Genau, dann also kommt die Vorgeschichte mit dem Magician's Nephew, was wir vorhin schon erzählt haben.
Genau, da sind die Pevensies noch gar nicht geboren. Mhm. Dann
gibt's noch The Last Battle, ne?
Horse and His Boy, das spielt halt währenddessen, da kommen mal kurz ganz zum Schluss Lucy und Susan drin vor, aber nur als so Nebencharaktere. Mhm. Das eigentliche Buch handelt von was anderem. Und das letzte ist The Last Battle. Das spielt zu 99% ohne die Menschen. Mhm. Und wie der Name auch sagt, es ist wirklich die letzte Schlacht, wobei angemerkt sein sollte, dass das keine Schlacht ist, sondern eher ein kleiner Witz. Also im ersten und zweiten Band, das waren Schlachten. Da haben so Tausende auf der einen Seite und Tausende auf der anderen Seite gegeneinander gekämpft. Mhm. In The Last Battle sind es, glaube ich, noch 20 Gute und 150 Böse, die sich da gegenseitig einen Scharmützel liefern. Aber nichtsdestotrotz geht aufgrund dieses Kampfes und während dieses Kampfes Narnia unter. Mhm. Und ganz kurz bevor das passiert, dass Narnia wirklich untergeht, tauchen alle, die jemals in Narnia gewesen sind, auf. Also Peter, Edmund, Lucy, der Professor, Dingenskirchen, Eustace, helfen den Guten, außer Susan. Susan ist nicht da.
Ja.
Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wollen wir den jetzt schon erzählen?
Ja.
Okay. Der Grund, also diese Handlung spielt halt ohne die Pevensies. Und in dem Augenblick, wo sie dann, oder kurz bevor sie erschienen sind in Narnia, wollten die sich alle treffen. Was sie wohl recht regelmäßig machen irgendwie mal. Die ganzen Ex-Narnia-Besucher. Und der Zug, mit dem sie eingefahren sind in den Bahnhof, der ist entgleist und es gab ein großes Zugunglück und die sind alle gestorben. Wohlgemerkt, alle Leute auf dem Bahnsteig, alle Leute im Zug. Das heißt, diese ganze Pevensie-Familie ist gerade über den Jordan gegangen und sind aufgrund dieses Überganges in Narnia gelandet. Susan nicht, A, weil sie nicht im Zug saß, und B, weil sie sich mittlerweile von Narnia abgewandt hat. Mhm. Also ihrer Meinung nach haben sie hat sich so ein bisschen eingeredet, das hätten sie sich alles eingebildet als Kinder. und hat so den Glaube an Narnia verloren. Mhm. Und nicht nur an Narnia, sondern auch an Aslan und an das ganze Gewesen. Ne, sagt also, das ist einfach nicht richtig, das ist nicht echt gewesen. Mhm. Und deshalb wird ihr offiziell original auch der Zutritt ins Paradies verwehrt, wenn man es mal genau nimmt. Weil alle diese Leute, die da auftauchen in Narnia, entfliehen halt diesem Inferno und machen sich dann auf den Weg in das geheiligte Land, was im Prinzip da ist, wo der allererste Teil gespielt hat, zum Teil. Mhm. Da ist so eine Art Garten Eden. Mhm. Und da treffen sie auch alle wieder, die jemals in Narnia gelebt haben. Hier Mr. Tumnus läuft da rum, die Biber sind wieder da. Der erste König, der Kutscher da, der da mitgekommen ist, das ist der erste König gewesen von Narnia. Und alle guten Geschöpfe, die jemals existiert haben, befinden sich nun im Paradies. Wie gesagt, außer Susan, weil die glaubt nicht mehr.
Genau, also es gibt so einen schönen Satz, also Jill, das ist dieses Mädchen, mhm. das Justus mitbringt, die sagt, dass sie gewissermaßen nicht mehr kommen kann, because she's interested in Stockings and Lipstick and mhm. Parties und solche Sachen. Also man merkt ganz deutlich, so sie ist nicht nur zu alt, um gewissermaßen physisch nochmal nach Narnia zu kommen, ne? Das hat der Aslan damals gesagt, sondern sie scheint gewissermaßen auch im Kopf erwachsen geworden zu sein und deswegen ist auch ihrer Seele gewissermaßen der Zutritt nach Narnia verwehrt, weil sie nur noch über so erwachsene Dinge nachdenkt und so.
Genau. Ja, und dann ist das, dann ist diese ganze Geschichte auch wirklich zu Ende. Mhm. Weil, ne, also im Gegensatz zu anderen Fantasy-Reihen eben, wie man das auch immer nennen möchte, ist es halt keine Momentaufnahme. Es sind viele, viele Momentaufnahmen hintereinander, die einzelnen Bände, aber es ist die komplette Geschichte. Man wird halt Zeuge der Geburt von Narnia und dann aber auch des Untergangs. Und dann ist das Thema auch wirklich zu, das Kapitel, und da kann auch nichts mehr kommen.
Ja. Ich möchte noch kurz eine Sache zu der Susan-Geschichte kurz sagen, was ich ganz cool finde. Es gibt eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman, die heißt The Problem of Susan.
Okay.
Wo er eine erwachsene Frau, die ist auch Professorin, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, also es ist relativ offensichtlich, dass das Susan ist als Erwachsene, und die so drüber nachdenkt über ihre Kindheit und wie das alles war und so weiter. Und da versucht er so ein Stück weit, sich einerseits mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was ist denn mit Susan passiert damals? Also wie kam das, dass sie da sich von Narnia abgewandt hat, und wie sieht sie das dann später so als wie soll ich sagen, dann so richtige Erwachsene gewissermaßen. Ja. Das ist eine ganz spannende Kurzgeschichte. Das macht Spaß. Ja, und letztendlich steckt da aber auch so ein Stück Kritik drin, weil es so ein Moment bei C.S. Lewis, also dem Autor der Narnia-Chroniken, ist so, in dem Moment, wo Susan letztendlich erwachsen wird und also gerade diese Episode mit Strumpfhosen und Lippenstift und so weiter, die da irgendwie in der Begründung genannt wird, das sind ja Symbole weiblicher Sexualität, will ich mal sagen. Und man hat so das Gefühl, in dem Moment, wo Susan den Sex entdeckt, ist Narnia für sie nicht mehr zu betreten.
So weit würde ich gar nicht gehen. Kann's sein, dass er das gedacht hat. Das fängt schon viel früher an. Mhm. Es zieht sich ein roter Faden durch die einzelnen Romane. Mhm. Das muss jetzt nicht, also kleines Vorwort dazu, man muss jetzt sich auch mal überlegen, wer C.S. Lewis eigentlich war. Mhm. Der Mann war mal Atheist, und zwar überzeugter, und ist dann unter anderem, weil während er mit Tolkien befreundet war, aber auch mit vielen anderen, aufgrund langer Gespräche Christ geworden.
Ja, nicht nur aufgrund der langen Gespräche, sondern da war auch noch so ein Erster Weltkrieg mit im Spiel.
Ja, auch das. Also es waren viele Dinge. Auf jeden Fall ist der Mann überzeugter Christ geworden. Mhm. Und entsprechend finden sich diese Symbolismen, diese christlichen Symbolismen, nämlich diese Jesus-Auferstehung, ne? Mhm. Sich für die Sünden der Menschheit opfern, mhm, und dann wieder auferstehen, finden sich öfter mal in den Büchern. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber ich persönlich finde, das ist die ersten vier Bände, ne, also diese Grundgeschichte, mhm, ne, die wir gerade benannt haben mit den Pevensies und Justus, mhm, da ist das gar nicht so heftig. Da kommt das mal vor, das ist keine Frage. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt subtil, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Ich finde es auch überhaupt nicht störend. Mhm. Danach nimmt es echt exorbitant zu.
Okay.
Also gerade im ersten Teil die Geschichte mit dem Garten Eden, da habe ich schon gedacht, da ist eine Sequenz drin, da müssen sie halt eine Frucht holen, das geht um diesen Apfel für seine Mutter. Ja,
vielleicht sollten wir jetzt mit der Erzählung ein bisschen aufpassen, also ja, quasi mit, okay, in The Magician's Nephew, das meinst du gerade mit ersten Teil, ne?
Genau.
Und da, das hast du ja vorhin erzählt, dass das quasi am Anfang so ein bisschen Weltenhopping ist, was da passiert, und dann kommt eben auch eine Szene in Eden.
Genau, in Narnia, und das ist halt auch der Ort, von dem sie am Ende des siebten Bandes The Last Battle wieder zurückkehren. Da steht halt so ein Baum rum, der Früchte trägt, aber die darf man nicht für sich selber pflücken. So, aber das möchte Diggory ja gar nicht. Er möchte sie A für seine Mutter haben und B erstmal für Aslan, weil der hat ihn drum gebeten. Jadis, die das aber beobachtet, sagt sich natürlich, super Sache, klaut sich einen von diesen Äpfeln und ist ab da gar nicht mehr zu retten. Vorher war sie nur eine Hexe und vielleicht noch irgendwie hätte man mit ihr reden können, aber das verändert sie grundlegend, dieser Frevel, dass sie genau gegen dieses Gebot verstößt. Dadurch wird sie auch eben mehr, auf der einen Seite mehr eins mit Narnia und erhält auch mehr Macht. Auf der anderen Seite wird sie dadurch aber noch viel böser. Das ist so eine Symbolismus, das ist so der Knackpunkt, wo ich dachte, so, das ist ein bisschen viel jetzt. Mhm. Ist auch nicht besonders subtil. Und das geht halt weiter in The Horse and His Boy, da wird halt der Gegenpart mal beschrieben zu Narnia. Das ist das Nachbarland Calomen. Mhm. Das ist eine ganz wilde Mische aus Mittlerer Osten, auch so, was die Kulturen und Religionen angeht, und Indien. Mhm. Die Göttin, die sie da anbeten, oder den Gott, die sie da anbeten, das ist der Gott des Todes, und das ist auch ein brutaler und schrecklicher Gott, und dieses ganze Land ist auch überhaupt nicht magisch, und die sind alle sehr böse, und gibt halt auch mal wieder dieses fürchterliche Bild aus den 50ern wieder, oder aus dem Anfang des Jahrhunderts wieder, den die Leute damals hatten. So überzeugte Christen, ne? Überm Orient hängt die Hölle. Mhm. Und das geht dann, wie gesagt, so weit, dass im letzten Teil, The Last Battle, wirklich auch die Hälfte, oder wenn ich 90% aller Geschöpfe und Menschen in Narnia einfach vergehen, in diesem Inferno, das da vonstatten geht. Mhm. Entweder weil sie nicht mehr an Aslan glauben oder an den falschen Gott halt, ne, an diesen von den Calomens, oder halt im Falle von Susan sich weltlichen Dingen zugewandt haben und dann auch schlicht und ergreifend nicht in der Hölle landen, aber so im Fegefeuer.
Ja.
Und das wurde mir persönlich dann einfach zu heftig. Also da habe ich auch keinen Spaß mehr in den letzten beiden Büchern gehabt.
Mhm.
Wohingegen ich immer noch finde, in den ersten vieren ist es nicht aufsehenerregend. Im ersten ist es da, kleine Frage. Im zweiten ein bisschen, also im Caspian.
Mhm.
In der Morgenröte wüsste ich gar nicht, wo ich gucken sollte. Also hinten rum in die Ecke vielleicht irgendwo mal. Mhm. Und im Silverchair überhaupt nicht mehr.
Ja. Also ich finde es im ersten Band, also jetzt in dem wir jetzt gerade besprochen haben, The Lion, The Witch and The Wardrobe, schon sehr deutlich, was, also ne, wenn man sich, also du hast vorhin gesagt, dass irgendwie Aslans Status nicht so ganz klar ist. Ist das ein Gott oder ist das was anderes so? Es, also da Aslan selber von Gott redet, scheint er es selbst nicht zu sein.
Nein, er hat ja auch einen Vater.
Genau. Und so, und daran merkt man, er ist, also du hast vorhin so ein bisschen nach Worten gerungen und da irgendwie so ein Halbgott und ja, das ist, er ist halt genau so ein Hybrid aus was Lebendigem und etwas Göttlichem, wie man sich im Christentum eben Jesus vorstellt. Mhm. Ne, einerseits Mensch und lebendig und so weiter. Und andererseits aber eben, ja, doch auch irgendwie Gott und so. Und genauso ist das bei Aslan auch. Und wenn man sich anguckt, was er tut, ne, also er heilt und, ne, also gerade Edmunds Metamorphose, auch wenn er natürlich einen ganz nachvollziehbaren Erkenntnisprozess durchläuft, was so die seine eigenen Handlungen angeht und die böse Hexe angeht. Trotzdem ist das Symbol da, dass er in dem Moment geläutert ist, als Aslan auf den Plan tritt.
Ja, ne? er ist auch das Herz. Er ist auch das Herz von Narnia und ohne.
Genau, und Moment, ganz kurz. Und die Läuterung wird letztendlich durch dieses Opfer vollendet. Ne? Also,
Das weiß Edmund aber nicht.
Genau, aber deswegen rede ich ja gerade drüber. Also Edmund bereut ja bisher nur, aber das reicht halt nicht. Ne? Also gerade auch in katholischer Denkweise. Einfach nur bereuen langt ja nicht. Sondern du musst ja quasi, also dann muss eben auch noch der Erlöser für dich sterben, damit du wirklich frei von deinen Sünden bist. Das ist ja quasi die Grundidee im Christentum.
Das ist richtig. Ne? Nur um ein bisschen Haarspalterei zu betreiben. Louis war kein Katholik, ne?
Ich glaube schon.
Nein, war er nicht.
Aber ich dachte er Tolkien.
Ich habe das extra nochmal nachgelesen gestern. Okay. Er ist, deshalb haben sich Tolkien und Louis auch wild in Jahre bekommen damals.
Okay.
Weil er ist Protestant gewesen. Er ist nicht zum Katholizismus übergegangen. Deshalb verwundert mich auch diese brachiale Symbolik, die er da in den letzten beiden Büchern einen Tag legt. Aber er ist ganz brav Protestant geblieben.
Mhm. Okay.
Aber nichtsdestotrotz, es ist halt.
Ich bin davon ausgegangen, weil Tolkien Katholik war, ist er es womöglich auch. Genau. Nee, naja, gut, dann sage ich da nicht katholische Symbolik, weil es ist letztendlich, war das aber auch der falsche Begriff. Eigentlich ist es nämlich zutiefst christliche Symbolik, zu sagen, naja, im Prinzip, also das ist ja quasi Kern des Christentums, dass quasi Gott sich selbst opfert, um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien, gewissermaßen, und damit letztendlich auch vor der Hölle oder was auch immer zu bewahren, wobei die jetzt wiederum nicht mehr so ganz Teil modernen Christentums ist, aber ja, durchaus in der Vergangenheit fest zu diesem Konzept dazugehört. Und das passiert hier alles genau so.
Ja, stimme ich zu. Auch in Lion, Witch and the Wardrobe passiert halt genau das. Mhm. Es passiert auch nicht subtil. Mhm. Also muss man schon mit Blindheit geschlagen sein. Das ist auch einer der Gründe, warum der Film damals in den Staaten so wahnsinnig gut angekommen ist. Mhm. Ist also finanziell ein unglaublicher Erfolg gewesen. Mhm. Im Gegensatz zum zweiten, wo diese Symbolismen nämlich fehlen. Mhm. Ich finde sie aber nicht störend. Also ich persönlich, ich kann nur von mir persönlich sprechen, mir ist das nie sauer aufgestoßen. Ich weiß, viele, viele Menschen, die das Buch gelesen haben, sind halt neben dem Aspekt, dass es sich um ein Kinderbuch mit Kindern handelt, das ist auch nicht jedermanns Fall, es stößt ihnen sauer auf, dass genau dieser christliche Symbolismus, da muss man aber zwischen den einzelnen Teilen wirklich mal differenzieren, wie ich finde.
Vorhin sagtest du ja, du wüsstest ja, was mich genervt hat. Hast du da vermutet, dass es mir auch so geht? Ja, okay.
Genau.
Also ist tatsächlich bei mir nicht der Fall. Ich finde das überhaupt nicht nervig. Im Gegenteil, ich finde das ganz lustig.
Ja, yeah, okay, was nervt dich denn dann?
Komme ich gleich zu. Ich würde gerade gerne einmal hier bei diesem christlichen Symbolfeuerwerk hier noch so ein bisschen bleiben. Okay. Weil was mir echt ein Rätsel ist, ist, also entweder hat der C.S. Lewis hier nicht bemerkt, was er da macht, oder er hat's bemerkt und dann passt das mit dem, was er sonst so sagt und schreibt und tut, nicht zusammen. Also, weil es sieht ja danach aus, dass er sagt, okay, ich nehme mir gewissermaßen christliche Symbolik und verschleiere sie und übersetze sie in meine Fantasy-Kinderwelt. Ja? Mhm. Und verschleiere sie damit so ein bisschen, damit man nicht direkt sieht, dass das quasi eine Allegorie auf unseren Christus und seine erlösende Aktivität gewissermaßen ist, sondern dass das eben nur, um mal in Spoiler-Alert-Sprech zu bleiben, so dieselben Tropes sind, dieselben Geschichtenelemente, aber eben irgendwie anders in meine Fantasy-Kinderwelt übersetzt.
Okay.
So. Danach sieht es ja auf den ersten Blick aus. Aha. Und wenn das jetzt irgendwer geschrieben hätte, würde ich auch sagen, ja, okay. Aber der C.S. Lewis ist ja nicht doof gewesen. Ne? Ich meine, so, der hat sich irgendwie mit Mythologie beschäftigt, der kannte sich aus, der hat das irgendwie, das war Teil seines Vorlesungsprogramms und obendrein war er mit Tolkien befreundet. Also wenn einer sehr deutlich bemerkt hat, was er da hat, dann näher. Also so, weil der Knackpunkt ist nämlich, und deswegen verwundert mich das alles so, in dem Moment, wo man das einmal in so ein Fantasy-Setting rüber übersetzt und feststellt, und quasi diese Geschichtenbausteine in ein anderes Setting rübersetzt, dann stellt man nämlich fest, die gibt's auch in ganz, ganz vielen anderen Varianten. Ja, also da geht einem, finde ich, dass, also spätestens da geht einem auf, dass diese Tropes eben nicht originär christlich sind, sondern letztendlich aus Licht- und Sonnenanbetungsformen, also Licht- und Sonnenkulten, kann man sagen, hervorgehen. Und das ist ganz spannend, weil in seiner Übersetzung in Narnia kommen ganz viele Mytheme, also kleinste Bausteine von Mythen, die im Christentum rausgeflogen sind,
ja, das ist richtig,
wieder rein. Ne?
Ja, ich fand das auch lustig, ein im Prinzip ja auch so diese ganzen Figuren wieder reinzubauen, wie zum Beispiel aus der griechischen Mythologie, aus der, woher sie alle kommen, ne? Mit den Minotauren, den Zentauren und so. Mhm. Die haben ja auch irgendwelche religiösen Hintergründe da, ja, mit den ganzen Göttergeschichten, ja, die dann zu nehmen und sie dann in einen christlich angehauchte Geschichte zu tun, ist schon ein interessanter Approach.
Ja. Na und auch, also ne, ich bringe mal so ein paar Beispiele noch für solche Mythen. Da geht es nicht nur um so Figuren, sondern es geht auch um so ganz elementare Geschichten wie, solange der Erlöser abwesend / tot ist, ja, es ist dunkel und es ist Winter. Und in dem Moment, wo Aslan zurückkehrt, bricht der Frühling aus und es wird hell. Und Aslan kommt mit der Armee aus dem Osten und kommt da über den Hügel und seine Mähne, C.S. Lewis beschreibt das auch, wie dann gewissermaßen hinter ihm die Sonne aufgeht. Also er kommt aus dem Osten und mit dem Sonnenaufgang kommt er da zu der Schlacht dazu und steht da oben auf dem Hügel und die Sonne steht direkt hinter ihm, sodass man nicht weiß, was von dem, was man da jetzt sieht, sind Teile von seiner Mähne und was sind die Sonnenstrahlen. Mhm. Und so. Also da geht einfach buchstäblich im Osten die Sonne auf und Aslan ist die Sonne. Weißt du? Und so. Und ich finde das ganz lustig, weil in dem Moment, wo C.S. Lewis hier gewissermaßen für seine Fantasy-Welt diese ganzen, in der Mangelung eines besseren Wortes, Jesus-Tropes kodiert, merkt man, wie sehr Jesus irgendwie und der dazugehörende Mythos eben mit Sonnensymbolik vollgeballert ist. So.
Ich bin ja auch der Meinung, dass es zumindest am Anfang, und das sind halt die ersten vier Bücher, irgendwas muss da zwischen 50 und 53, 54 mit ihm passiert sein, dass er so abgegangen ist bei den letzten drei Büchern. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Dass es ihm am Anfang gar nicht darum ging, die christliche Botschaft weiter zu verbreiten. Sondern dass er einfach eine Geschichte erzählen wollte, sich natürlich dann auch mal christlichen Bildern bedient hat, aber das haben auch andere. Ich sag nur Tolkien und das Silmarillion. Deshalb weiß ich auch bis heute nicht, warum Tolkien sich so aufgeregt hat über das Buch, also über Narnia. Narnia, also er hat wirklich gewettert über das Buch und gerade über die christlichen Symbolismen, die verwendet wurden. Und dann habe ich mir nochmal irgendwie den Anfang vom Silmarillion durchgelesen und mich totgelacht. Das ist eine diese Rumpfgeschichte, diese vier Bücher mit den Pevensies, das ist vor allen Dingen eine, wie ich finde, eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Das ist halt eine Kindergeschichte. Und es geht viel um Glauben, aber es geht nicht unbedingt ums Glauben an Gott. Genau. Nicht unbedingt, es muss jetzt nicht unbedingt Gott sein. Lustigerweise habe ich gerade Serenity wieder gesehen. Da kommt das nämlich auch vor. Hast du den Film gesehen?
Nee.
Da kommt halt so eine Szene drin vor. Der Hauptdarsteller, der Captain des Schiffes, Serenity, der findet gerade seinen Shepherd, das ist ein Geistlicher, wieder, und der liegt im Sterben. Und die letzten Worte, die der Shepherd zu ihm sagt, sind so, du musst mal anfangen, an irgendwas zu glauben. Und er dann zu ihm zurück, du kannst mich nicht bekehren. So, ich rede nicht von Gott, aber du musst an irgendwas glauben. Und das ist unterschwellig auch ein Thema in dem Buch. Und wenn es heißt, dass du an dich selber glauben musst, das ist zum Beispiel bei Lucy im dritten Teil, die ist ganz, ganz elementar. Sie ist halt so hin, die ist halt da, ich weiß nicht, 14 oder 15 vielleicht.
Muss noch jünger sein.
Oder 13, also sie fängt da gerade an zu pubertieren so quasi. Susan auf der anderen Seite ist in Amerika, genießt genau dieses Leben, ne, mit Lipstick und Stockings und jungen Männern und so, ne, und geht da auch voll drin auf. Und Lucy ist auch eine wunderhübsche Frau geworden. Und Lucy ist halt noch ein Kind und die guckt kein Schwein an. Und das deprimiert sie total. Und sie wünscht sich so wahnsinnig, so wie Susan zu sein. Und da Narnia nun leider auch eine magische Welt ist, wird das auch fast wahr. Sie wird dann auch fast zu Susan. Und damit bringt sie dieses Kartenhaus, was diese Beziehung zwischen Narnia und ihr fast zum Einsturz, weil sie war ja diejenige, die Narnia gefunden hat. Und wenn sie Susan wird, dann gibt es Lucy nicht mehr. Und damit wird es auch Narnia nicht geben, also zumindest nicht mit den Pevensies. Und dann kommt halt, bevor sowas passiert, kommt dann halt Aslan kurz auf den Plan und sagt, du bist nicht Susan, du bist du. Ja, du musst mal mit deinem Leben leben, du musst erwachsen werden und du musst du sein, du musst auch an dich selber glauben. Und das ist eine, das ist zum Beispiel eine Botschaft, die sich durch alle vier Bücher zieht.
Ja.
Ohne jetzt irgendwie aufs Christliche sich zu beziehen.
Genau, also das würde ich auch sagen, das ist auch der Teil, der dann auch viel Spaß macht und aus dem man auch viel rausziehen kann. Ich habe da ganz viele Parallelen gesehen zur unendlichen Geschichte, ehrlich gesagt. Also, dass man da auch das Gefühl hat, das ist eben ein Fantasiereich, also ne, auf einer, also wenn man die Geschichtenebene mal verlässt und so eine Deutungsebene aufmacht, hat man ja schon den Eindruck, okay, all das ist natürlich in der Fantasie der Kinder abgelaufen. Das spricht ja zum Beispiel sehr deutlich dafür, dass in der Zwischenzeit in unserer Welt keine Zeit vergeht, sondern dass man ein ganzes Abenteuer mit einer vollen Lebenszeit erleben kann, wo man dann als erwachsene Könige von Narnia ist und dann fällt man da wieder aus dem Schrank und es ist keine Zeit vergangen. So. Und dass man dann auch, wenn man ins Teenageralter kommt, dann da irgendwann nicht mehr hin kann, einfach weil man diese kindliche Fantasie verloren hat. Und so. Ich finde, da ist, also viel geht auch in diese Richtung. Und das hat ja durchaus auch was mit Bereitschaft zu glauben zu tun. Also sich darauf einzulassen, auf auf Dinge, die in dein bisheriges Weltbild nicht reinpassen. So, das ist ja auch für Justus quasi das durchgehende Thema die ganze Zeit. Ja. So.
Er ist ja, nur für das, wer die Bücher jetzt nicht kennt, er wird so aus Zufall mit reingezogen und ist auf einem totalen Denial-Trip.
Genau.
Er denkt die ganze Zeit, er wurde gekidnappt und er steht unter Drogen. Und er ist halt auf diesem Schiff, der Dawn Treader. Und sobald er an Land kommt, wird er sich an die britische Konsulat wenden. Und dann wandern sie alle in den Knast, jawohl. Und das dauert halt echt ein bisschen, bis er realisiert, nein, er ist in Narnia. Spätestens als er in einen Drachen verwandelt wird, realisiert er, dass das vielleicht doch nicht so richtig seine Realität ist. Ja. Aber, ne, und auch er erfährt er halt eine extreme Wandlung.
Genau, also auf jeden Fall... Also bin ich einerseits verwundert, weil ich kurz zurück zu dem religiösen Kram zu kommen, weil ich mich immer frage, Mensch, C.S. Lewis, du musst doch bemerkt haben, was du da tust, so. Und es muss eine Agenda dahinter stecken, die ein bisschen vielschichtiger und komplizierter ist als einfach nur, ich will hier irgendwie Christentum verbreiten, weil er ja letztendlich eine Vergleichsebene zum Christentum aufmacht, die dazu einlädt, zu bemerken, ach guck mal, vielleicht steckt da irgendwie nicht nur Christentum drin, sondern noch viel, viel ältere Mythen, bei denen sich eben das Christentum wiederum bedient hat. So. Also das finde ich erstmal verwunderlich. Und aber trotzdem würde ich sagen, steckt da tatsächlich so ein Punkt von Glaube mit drin, vielleicht trifft es das englische Wort Faith eher, weil das eben nicht nur religiöser Glaube ist, sondern eben so Vertrauen in bestimmte Dinge zu haben, so auch wenn man nicht 100% unter Kontrolle hat, was hier gerade passiert.
Ja. Das ist zum Beispiel auch im zweiten Buch das Thema, also Faith haben. Also nicht zu glauben, nicht believe, sondern dieses Faith. Da braucht es halt unheimlich lange, bis Aslan auftaucht. Und das liegt daran, dass die wissen zwar alle, dass Aslan existiert. Sie waren ja alle schon mal in Narnia. Aber er ist nicht da. Es sind 1300 Jahre vergangen, dieses ganze Land liegt in Trümmern. Alles, was sie jemals gesehen haben damals, ist schon längst passé. Und er taucht einfach nicht auf. Und sie wissen zwar, dass er da ist oder da war, aber sie glauben nicht mehr wirklich an ihn. Und Lucy ist die Einzige, die ihn ab und zu mal aus dem Augenwinkel sieht.
Ich glaube, sie spricht sogar einmal mit ihm und er verbietet ihr es, den anderen zu sagen, ne?
Nee, sie träumt von ihm.
Ja, oder so. Aber so oder so verpflichtet er sie aber zum Schweigen.
Genau, weil es ist halt wichtig, dass sie glauben. Jetzt nicht unbedingt, ja, auch an ihn, keine Frage. Aber dadurch, dass Lucy dann irgendwann sagt, nee, ihr könnt mich alle, also zu ihren Geschwistern, und ihrem Instinkt folgt, trifft sie ihn dann auch, aber es ist halt genau dieser nicht nur der Glaube an dich selber, nicht nur der Glaube an andere Sachen, sondern auch der Glaube an sich selber, der in dem Buch ganz stark behandelt wird, weil Peter ist kurz davor, als die Schlacht mit den Bösen kurz bevorsteht, die Hilfe der weißen Hexe anzunehmen, die aus dem Jenseits wieder aufgetaucht ist. Der ist so verzweifelt, dass er einfach den Glaube auch an sich selber verloren hat. Und derjenige, der ihm dann auf die Finger tritt, ist Edmund.
Ja.
Weil der weiß genau, was hier passiert und der sagt, nein, das machen wir selber. Und der ist halt auch derjenige, der von den beiden deutlich erwachsener wird im Laufe der drei Bücher. Aufgrund seiner Erfahrung.
Ja.
Also ne, dieses Erwachsenwerden an sich selber glauben und auch seinen eigenen Weg gehen, das ist in den ersten vier Büchern deutlich mehr Grundtenor als in den hinteren dreien. In den hinteren dreien, wie gesagt, dann nimmt dieses hier Gott, du musst glauben, Überhand. Wird auch auf die Spitze getrieben im allerletzten Buch. Das hat ja als Grundhandlung The Last Battle, das ist der letzte König, es sind wieder ein paar hundert Jahre vergangen, der 27. oder was auch immer, der König ist da und das ist alles, es ist ein sehr überschaubares Reich geworden, sag ich mal. Und ein Affe findet ein Löwenfell von einem toten Löwen.
Dieser Shift ist das, ne?
Bitte?
Ist dieser Affe, ist das Schiff dann schon? Also der dann der Antagonist in The Last Battle ist?
Ich glaube ja.
Ja.
Ja. Und der hat einen Freund, einen Arse, einen Donkey. Im Englischen heißt das ja auch ganz gerne Arse. Also ein Esel. Mhm. Und da hat er eine super Idee, er streift ihm dieses Löwenkostüm über. Und sagt, du tust jetzt mal so, als ob du Aslan bist. Und dann tun die Leute, was wir ihnen sagen. Und das ist eine tolle Sache, weil dann werden wir ganz reich. Und dann tun, ne, dann tun die, das ist, er sieht darin auch am Anfang keine, besser, er sieht ja keine Gotteslästerung drin oder sowas, ne? Aber er ist halt auch sehr egoistisch, ist auch ein böser Affe. Der ist wirklich nicht nett, aber er ist leider sehr klug, was das angeht, was so die Menschenkenntnis angeht. Und aufgrund dieser Götzenanbetung, die Leute fallen da ja auch wirklich drauf rein, weil er immer nur in weiter Entfernung dieser Esel zu sehen ist und nicht deutlich, man sieht halt nicht, dass das ein Löwenfell ist, was er da anhat. Und aufgrund dieser Götzenanbetung lassen sie halt die Feinde ins Land und dadurch geht hier jetzt Narnia unter. Mhm. Und dann sind wir schon beim Alten Testament angekommen.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ein Bruch zwischen diesem zwischen diesem Hauptteil und den anderen drei Büchern, der mir so ein bisschen querschlägt.
Mhm.
Die ersten vier finde ich sind schöne Kinderbücher.
Mhm.
Auch mit einer, ja gut, wie gesagt, die christliche Symbolik und die Botschaften, die da drin sind, die nehme ich hin, die nehme ich auch klaglos hin.
Mhm. Also mir macht die, wie gesagt, sogar Spaß. Ich finde das total gut.
Hat mich auch überhaupt nicht gestört, null. Mhm. Und wohingegen mich das die letzten drei so ein bisschen angefressen haben.
Ja.
Weil es mir den Gesamteindruck ein bisschen kaputt gemacht hat.
Ja. Genau, also bei mir ist es auch tatsächlich so, dass je weiter hinten das Buch erschienen ist, desto mehr nervt's mich. Und aber gar nicht wegen dieser symbolischen Geschichten und so, sondern weil das, was wir vorhin besprochen haben, dass er ja manchmal so als Erzähler gewissermaßen kurz den Erzählfluss weglässt und so den moralischen Zeigefinger erhebt.
Ja.
Das nimmt auch massiv zu, finde ich, und wird zwischenzeitlich ernsthaft zynisch und na, bösartig ist das falsche Wort, aber ja, zynisch ist es. Also es ist halt nicht mehr ein freundlicher, netter Erzähler, der hier zwischenzeitlich dann mal sagt so, ne, und weil sie genau wusste, dass man nie die Tür im Schrank zumachen darf. Weißt du, das macht irgendwie der nette Märchenonkel noch, wenn er irgendwie das Buch auf dem Schoß hat und dir diese Geschichte vorliest. Aber später nimmt das so Formen an, wo ich sage, also wenn das der nette Märchenonkel macht, während der meinen Kindern vorliest, dann nehme ich den hinterher mal zur Seite und sage, Keule, was war das denn? Ne, weil da kommen dann nämlich so Sachen, zum Beispiel liefert er Erklärungen mit, warum Eustace diese Charakterfehler hat. Also warum das so ein,
ja, stimmt,
so ein komisches Kind ist.
Er ist ein verzogenes Gör, der auch
genau, weil auch seine Eltern sind nämlich ganz moderne und rationale Menschen, die ihre Kinder auf so eine progressive Schule, weißt du, gemischtgeschlechtlich und sowas schicken. Kein Wunder haben die Kinder irgendwie nur noch Unsinn im Kopf. Und das sind ja irgendwie Vegetarier und Antialkoholiker und Pazifisten und so ein Scheiß. Also da fängt er ernsthaft an, quasi, ja, ich würde sagen, so eine gesellschaftspolitische Position dazu beziehen. Und das, finde ich, hat in einem Kinderbuch einfach nichts verloren.
So. Nee, das ist richtig.
Und obendrein ist es so platt, dass es mir als Erwachsener, der das gelesen hat, ernsthaft gegen den Strich ging. Aber es passte einfach vor allem nicht in diese Erzählform rein. Also, ne, wenn man sich das so wirklich vorstellt, da sitzt irgendwie der nette Onkel und liest aus diesem Fantasy-Märchenbuch vor.
Ja.
Und schweift dann mal zwischendurch drüber ab, was für Arschlöcher doch diese grün wählenden linksalternativen vegetarischen Eltern von diesem Eustace doch sind. Was ist das denn bitte? So einmal ins Buch gekotzt und
Also, ich kann mich gar nicht mit an die Stelle erinnern. Ich weiß noch, dass
das kommt mehrfach. Das kommt immer wieder.
Am Anfang mit Just, dass das kurz durchgenudelt wird, warum er so ein verzogenes Gör ist. Mhm. Aber ich habe das gar nicht mehr so im Hirn.
Ja, also das kommt.
Das ist mir auch gar nicht so aufgestoßen.
Ja. Na, und Justus ist auch, ne, also das ist ja gar kein richtiger Junge, ne? Halt, der hat sich da irgendwie mit so Dingen wie irgendwie Wissenschaft und so weiter beschäftigt. So, was soll denn
der ist nicht fit, der spielt nicht draußen, der ist blass, der
genau, hat Asthma. Der soll mal lieber Fußball spielen, als sich irgendwie mit Modellschiffbau zu beschäftigen. So. Und das ist, ich finde, in dem extremen Beispiel kann man ja auch sagen, ja, okay, ne, so, aber es ist, er bringt halt trotzdem so eine Normativität damit rein, dass Kinder eben nur draußen spielen, auf Bäume klettern und Fantasy-Geschichten, also seine Fantasie ausleben. Das ist das, was Kinder tun sollen. Und ich bin ja sehr dafür, dass Kinder das tun, aber so zu verteufeln, dass irgendwie sich ein Kind auch mal mit einem Buch irgendwie zu Hause hinsetzt, und auch wenn es keine fantastische Geschichte ist, ja, warum denn nicht? Lass doch Kinder machen, was sie interessiert. Lass doch irgendwie die Nerds mal Nerds sein. So. Also das ging mir extrem gegen den Strich, zumal es wirklich viel ist. So, also ja.
Okay. Ja, das ist etwas, was mir zwar irgendwo bewusst geworden ist während des Lesens, das hat mich aber gar nicht so gestört, weil ich es auch gar nicht allzu viel empfunden habe.
Ja. Genau, also ich fand es tatsächlich viel. Ich habe sogar das Gefühl, es wird immer mehr.
Ja, okay. Ja, und man steigert sich natürlich auch ganz gerne mal rein, wenn man, genau wie bei mir jetzt mit dieser christlichen Geschichte, ich meine, die ist zwar nicht mit zu ignorieren irgendwann, aber ich habe persönlich ja sowieso ein kleines Problem mit der Kirche. Also gar nicht mit, nee, nicht mit der Kirche, mit Religion so rum. Insofern ist mir dieser Aspekt sowieso etwas sauer aufgestoßen, als da hinten dann etwas mehr wurde. Habe ich da auch wirklich drauf geachtet. Kann natürlich auch sein, dass und das andere hat mich nicht gestört. Insofern habe ich nicht drauf geachtet.
Ja. Ich kann den Artikel aus der englischen Wikipedia über Justus aufgerufen.
Yeah.
Und da gibt's hier so einen Absatz, der das so schön zusammenfasst. He is the only child of what Lewis describes as und jetzt kommen Anführungsstrichen, very up-to-date and advanced people.
Stimmt.
Who sent him to a progressive mixed school. Eustace calls his parents by their first names, Harold and Alberta, and his parents are vegetarians, non-smokers, teetotalers, also Anti-Alkoholiker, pacifists, and wear a special kind of underclothes. Also, so.
Schrecklich.
Genau. Also, ja. Besondere Unterwäsche, was soll das denn? Also, ja, es kommt halt einfach so ein, wie gesagt, so ein zynisches, turbo-konservatives, ja, reaktionäre Scheiß.
Das ist mir entgangen, okay, schön. Ja.
Aber es ist spannend zu sehen, dass man offensichtlich das auch überlesen kann und es einfach ignorieren kann. Also, scheint wohl so zu sein, dass das, ne, man sagt ja immer so schön, jeder hat so seine roten Knöpfe, die einen auf die Palme bringen. So.
Ja, richtig.
Und offensichtlich drückt er den bei mir da ganz, ganz effizient. Ja. Gut, da haben wir ja jetzt so bei der Worum geht's wirklich Frage jetzt schon so eine ganze Menge am Start. Also offensichtlich ist da irgend so eine irgendwie religiöse Agenda drin, die sich so ein Stück weit über die Bücher zu wandeln scheint. Am Anfang noch eher ein Spielen mit diesen Mythemen und dann später wird's dann immer expliziter und immer deutlicher. Dann haben wir zum Zweiten so ein Element drin von, es scheint irgendwie darum zu gehen, um die Frage, ob man sich als Erwachsener die kindliche Fantasie erhalten kann. Und ja, und dann scheint es noch eben um diese Frage von jenseits der religiösen Perspektive Bereitschaft zum Glauben an Dinge, die man sich nicht erklären kann zu sein und auch Glaube an sich selbst. So. Das finde ich ist schon eine ganze Menge an Deutungsebene, was man da so aufmachen kann. Hast du noch was, wo du sagen würdest, das ist noch was, was für dich da so aus allen Ecken und Enden trieft?
Nö, das sind im Prinzip die drei Sachen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Also diese, ne, genau, christliche Botschaften, Erwachsen, das Erwachsenwerden, und Glaube, in welcher Form auch immer.
Ja.
Es ist, man darf jetzt aber auch nicht sagen, dass Lewis jetzt in den Büchern irgendwie sagt, Erwachsenwerden ist eine schreckliche Sache, wo du jetzt sagst mit der kindlichen Intelligenz. Es ist nur einfach auch, das ist so, denke ich mal, ist die Aussage, es ist aber wichtig, erwachsen zu werden. Mhm. Kannst nicht den ganzen Tag irgendwie tagträumen und deiner Fantasie irgendwie nachleben oder ausleben. Das ist, das solltest du beibehalten, ja, keine Frage. Mhm. Zumindest so mal in irgendeiner Ecke. Aber du musst halt auch irgendwann mal erwachsen werden, weil das nützt nichts, sonst wirst du im Leben scheitern.
Ja, und auch, also das, was Aslan da zu Peter sagt, ist irgendwie ein ganz spannender Satz. So, deine Welt braucht dich auch.
Ja, ja, genau.
So, ne? Also als Erwachsener musst du halt irgendwann tatsächlich auch in der richtigen Welt irgendwie aktiv werden und so.
Ja, du musst auch Verantwortung übernehmen.
Und, das genau. Und wenn du da, ich sag mal, mit ähnlichen Werten und mit ähnlichem Heldentum und ähnlicher Opferbereitschaft irgendwie rangehst, wie du das an deine Verantwortung hier in Narnia rangegangen bist, dann hast du alles richtig gemacht. Mhm. So, das könnte man ja so als Message daraus ziehen, zu sagen, ja, erwachsen werden und Verantwortung für die echte Welt übernehmen, aber eben nicht die Faszination für Fantasie und fürs Leben und für die Werte, die man da im kindlichen Spiel gelebt hat, gewissermaßen, die nicht zu verlieren und alles irgendwie nur sozusagen so den harten Fakten der echten Welt unterzuordnen, sondern zu versuchen, so viel wie möglich von der Magie und den Werten dann in das eigene Leben mit rüberzunehmen.
Das ist ja auch die Botschaft, die Aslan zum Schluss Lucy mitgibt. Ende von Prince Caspian. Da stehen sie an diesem riesen Wasserfall, der die Welt umgibt, am Ende der Welt. Also dieser umgestülpte Wasserfall, der geht nach oben. Und dann fragt sie ihn halt so, ob sie ihn je wiedersehen wird. Und er antwortet ihr, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, so,
dann sagst du auch auf Englisch.
Yes, you will, but you have to look for me. In your world, I'm known under another name. Mhm. So, aber mehr sagt er nicht. Mhm. Also er sagt jetzt nicht, du musst Gott suchen oder sowas. Ne? Also so weit geht Lewis immer nicht. Aber er sagt halt, ne, das ist halt die Botschaft, ja, ich existiere in deiner Welt, aber du musst mich da schon irgendwie suchen und unterbringen und auch erkennen. Also, und wenn du das schaffst, dann wird Narnia halt ein Teil von deinem Leben bleiben.
Und da würdest du aber sagen, da ist dann schon auch irgendwie religiöses Leben in der echten Welt mit gemeint, oder könnte man da auch sowas rein interpretieren wie, dass man gewissermaßen diesen Zauber, also ne, Narnia ist ja durchaus das Land der Fantasie, das Land der Magie, dass man diesen Zauber und die Faszination, die kindliche Faszination für die Welt, dass man die auch nur wiederfindet als Erwachsener, wenn man danach sucht und wenn man versucht dran zu bleiben.
Beides, das kann man beides gut reininterpretieren.
Ja.
Das spielt halt auch mit diesem, weil das ist im selben Buch, wird das ja viel thematisiert, dieser Glaube an sich selber. Das geht auch Edmund in dem Buch so. Der hat ja im Prinzip in jedem Buch die Arschkarte gezogen. Im ersten Buch ist er halt dieses Mittelkind und im zweiten Buch sind Peter und Susan nicht mehr da. Das heißt, er wäre also, im dritten Buch dann.
Da ist er der Älteste dann, ja?
Da ist er ja der Älteste. Und was passiert? Er kriegt Prinz Caspian vor die Nase gesetzt. Und wieder kann er nicht der sein, der die Befehle gibt. Und es geht ihm tierisch auf die, auf den Keks. Mhm. Und die beiden duellieren sich auch kurzfristig. Genau deshalb, aber auch nur deshalb, weil irgendeine böse Macht irgendwie die Aggression schürt. Aber auch er muss diesen Lernprozess durchmachen, mal seinen Weg zu finden. Ne? Und das zu finden, was ihn ausmacht, unabhängig von dem Gefüge, in dem er sich befindet.
Ja.
Da kannst du natürlich, gerade diese Botschaft, die Aslan zum Schluss Lucy mitgibt, da kannst du natürlich die christliche Sache mit reinsetzen. Aber ich persönlich habe da eher diese genau dieses, du musst das mitnehmen, was du hier gefunden hast, was du hier gelernt hast, auch das Fantastische. Mhm. Und du musst es irgendwie hinkriegen, das in deinem Leben, in deinem echten Leben zu implementieren irgendwie, ja, wiederzufinden und zu bewahren.
Ja.
So, das ist das, was ich da rausgezogen habe.
Genau, ich würde es auch rausziehen. Wahrscheinlich ist das aber halt in meinem Fall auch die Message, die mir lieber ist. So.
Ganz genau.
aber ja, ich meine, grundsätzlich sind es ja, kann es ja durchaus sein, dass Lewis das auch cool fand, dass man da beides reininterpretieren kann. Und freut sich drüber.
Ne? Ja, wie gesagt, bis zum vierten Buch bin ich auch eigentlich der Meinung, dass er sowas vorhatte. So eine gemischte, ohne sich jetzt wirklich festlegen zu wollen. Und danach ist das irgendwie abgegangen. Mhm. danach muss er irgendwie einen schweren, nicht das Gegenteil einer schweren Glaubenskrise gehabt haben. Wie nennt man das?
Naja, aber es kann ja auch sein, dass er da tatsächlich, also vom Atheismus kommend, am Anfang gesagt hat, naja, sich irgendwie,
ja, kann auch sein,
so ein spirituelles System, mhm, zurechtzulegen, das ist das, was man tun sollte. Und ich nehme jetzt halt Christentum, aber ich schreibe hier mal in die Bücher das Ganze so rein, dass man sagt, letztendlich ist es egal, nimm das, was für dich gut ist. So. Mhm. Und dass er dann in späteren Jahren so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen radikaler geworden ist und dann eben gesagt hat, nee, nicht irgendwas, bitte. Please accept Jesus Christ himself as your savior and not some stupid lion.
Or will burn.
Genau. Ja, irgendwie sowas. Aber ich, also das kriegen wir auch nicht geklärt. Ich finde das auch weiterhin so ein Stück weit rätselhaft, was da passiert ist. Und ich muss aber sagen, ich finde es auch, also das übt auch einen Reiz auf mich aus. Also die Tatsache, dass das für mich ein Rätsel ist, die hat was. So, also dass mir einfach nicht wirklich klar ist, was ist hier los? Was, ja, was macht der da? Weil, also, ne, es sieht auf den ersten Blick so aus wie, ja, okay, der versucht uns hier irgendwie Christentum in Märchenhaft zu verkaufen.
Mhm.
Aber so doof ist er nicht. Also so platt kann der nicht sein. Das heißt, da muss irgendwie noch was weiteres drinstecken. Und das, ja, also ich werde es vermutlich gerade den ersten Band immer und immer wieder lesen.
Du meinst jetzt Lion, Witch and Wardrobe?
Ja, genau. Also ja, okay. ich zähle ja quasi publikationschronologisch.
Ja, okay.
Den werde ich vermutlich immer und immer wieder lesen, weil ich das einfach, also ich mag die Geschichte und
Ja, die erste finde ich auch echt wunderschön. Also das liegt aber auch am Film. Ich finde,
Den habe ich tatsächlich, doch, ich habe den mal gesehen, aber
ich finde den super geil. Also ich finde den zweiten noch viel besser.
Okay.
Weil dieses Buch einfach auch, nicht nur das Buch, auch der Film, der bringt das einfach unglaublich gut rüber, einfach so eine relative, relativ traurige Grundstimmung hat, wo im ersten eigentlich so ein Juhu! Mhm. vom Buch her so. Ja, hier sind wir und was passiert jetzt hier so? Es ist halt, die wissen, was Sache ist und es ist alles kaputt.
Ja.
Und sie müssen halt ihren Weg wiederfinden und finden ihn nicht ganz.
Ja. Ich habe tatsächlich lustigerweise eine recht emotionale Erinnerung an eine Verfilmung, und zwar gibt es so eine BBC-Verfilmung, ich glaube aus den frühen 90ern oder aus den späten 80ern,
mit so einem Stofflöwen. Ne?
Genau, mit so einem Stoff-Aslan, der sieht, solange der noch intakt ist, sieht der einigermaßen also einigermaßen realistisch aus.
Ja, aber nicht, als man den Film gesehen hat.
Aber als sie ihn dann auf diesen Opferaltar legen und anfangen, ihn zu rasieren und so weiter, da so, okay, ja, okay, das ist eine Puppe und zwar eine ziemlich schlechte und so weiter. Und trotzdem, genau in der Szene habe ich damals Rotz und Wasser geheult, weil das echt total starke Bilder sind, wie die da diesen Löwen auf dem Altar erst demütigen und dann umbringen. Und das ist ja auch, ja, ne, also das ist ja auch ein starker Teil dieses Sonnenmythos per se, ne? Also egal welche Version von diesem prachtvollen und guten Wesen, das sich da schuldlos für alle opfert gewissermaßen, ob das jetzt irgendwie Baldur oder Aslan oder Jesus oder Horus ist oder wer auch immer, das hat schon immer was. So, das ist natürlich ein geiler Teil der Geschichte. So, der könnte da anders und er stirbt aber freiwillig. So, das ist natürlich auch einfach. Das ist ein super Stück Story. So.
Ja, wie gesagt, ich glaube
nicht, dass durch die Menge.
Was?
Da geht ein Ruck durch die Menge.
Ich glaube nicht, dass das ein Versehen war. Ich glaube, das hat er mit Absicht gemacht.
Ich glaube auch.
Ich habe den Gedanken mit diesem Fantasy-Setting, gerade mit diesen verschiedenen Elementen, der verschiedenen Mythen und Legenden, ne, also auch Religion der Alten, und da dann eine christliche Botschaft rüberzubringen, die fand ich immer sehr amüsant. Mhm. Aber auch genau aus dem Grunde bin ich der festen Überzeugung, dass er das am Anfang mit Absicht offen gehalten hat. Mhm. Auch ein bisschen, gerade aus seinem Atheismus kommend. Mhm. Was dann später mit ihm passiert ist, wie gesagt, das müsste man mal wirklich mal detailliert nachlesen. Mhm. Ob da mal irgendwie irgendwas passiert ist, was ihn da so anders ausgerichtet hat.
Naja, also,
oder ob wir uns extrem irren, was ich aber nicht glaube.
Ja.
Letzteres.
Ja. Also es würde ja naheliegen zu sagen, okay, den ersten Schub hat er irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg bekommen und den zweiten Schub nach dem Zweiten, aber das haut ja nicht so hin.
Also, ja, nun ist aber die
ganze Reihe erst angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg zu schreiben.
Sicher? Das weiß ich halt nicht. Also,
ach so, okay.
Ich weiß, wie sie rausgekommen sind. Ne? Die sind von wirklich jedes Jahr 50 bis 56. Mhm. Ist ja jeweils ein Buch rausgekommen.
Ja.
So ist es aber auch mal mehr in der Ringe passiert, man muss es mal sagen. Ne? Also die sind im Zwei-Jahres-Rhythmus oder sowas rausgekommen oder anderthalb. Tolkien hat angefangen, den Herrn der Ringe zu schreiben, das war im Ersten Weltkrieg. Also da liegen ganz geschmeidige 20 Jahre zwischen Schreiben und Veröffentlichung. Mhm. Ich weiß nicht, muss ich sagen, wann die einzelnen Teile wirklich geschrieben wurden. Ich kann nur sagen, wann sie rausgekommen sind. Ich habe die starke Vermutung, dass die ersten Teile deutlich vorher geschrieben worden sind.
Hm.
Und sie dann schlicht und ergreifend nach und nach veröffentlicht wurden und er dann den Rest hinterher relativ fix geschrieben hat.
Hm. Also ich habe hier gerade mal geguckt, ob dazu in der Wikipedia was steht. Und in der englischen Wikipedia steht, dass er gewissermaßen die Idee zu der ganzen Geschichte 1939 hatte.
Okay.
Und dass er dann aber eben quasi dann 1949, also das Buch kam erst 1950 raus, aber er hat es 1949 zu Ende geschrieben, den The Lion, the Witch and the Wardrobe.
Okay.
Aber trotz allem, also für das, was wir suchen, nämlich diesen Gedankenwechsel oder diesen Einstellungswechsel nach dem vierten Buch gewissermaßen zu haben, bräuchte man ja was in dem Zeitraum irgendwie passiert ist. Und das ist dann doch schon eher 50er Jahre.
Ja.
Wobei, was natürlich auch sein kann, ist, dass er da irgendwie gesehen hat, Mensch, guck dir das an. Jetzt hatten wir die einen Verrückten, die da irgendwie den Weltkrieg herbeigeführt haben, und jetzt haben wir hier aber auf einmal diese aus seiner Sicht bestimmt mindestens genauso verrückten Kommunisten da im Osten, die uns jetzt alle bedrohen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass er da zum einen sozusagen politisch so ein bisschen radikaler geworden ist. Mhm. Also dass dass dann auch ein Teil von dem, was er hier so über Justus Eltern irgendwie so rauslässt, dass ihm dieses ganze so halbkommunistische linksalternative Gesocks dann auch zuwider wurde, weil man ja sieht, was da hinten bei rauskommt. Stalin nämlich. Und naja, also das ist ja eine Einstellung, die in der Zeit jetzt nicht unüblich war. Ne? Wenn du da irgendwie so eine Systemkonfrontation irgendwie hast, die irgendwie mit Atombomben aufeinander zeigen und so weiter, und du hast einfach Schiss in der Box. Also, ne, und dass dann gleichzeitig so ein, okay, einerseits links ist böse und deswegen hau ich hier irgendwie konservatives Zeug raus, und andererseits ist Christentum das, was hier die Rettung herbeiführt und nicht irgendwelche soften Wald- und Wiesen spirituellen New-Agigen Dinge. Ja. So. Also das kann sein, dass er da quasi nach dem Ersten Weltkrieg nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erstmal da noch nicht ganz so hart war, und dass das dann erst mit dem Kalten Krieg kam.
Das mit der Christianisierung, also das habe ich gestern auch nochmal bei Wikipedia durchgelesen. Das muss aber auch in den 50ern passiert sein bei ihm. Weil
so spät erst.
Er und Tolkien haben sich erst in den 50ern kennengelernt.
Ah, okay.
Und mit ihm, also deshalb meinte ich das ganz am Anfang, unter anderem durch Gespräche mit ihm. Die müssen da irgend so eine Runde gehabt haben, da war unter anderem Tolkien, aber da waren ganz viele andere bei. Unter anderem aufgrund der ganz vielen Diskussionsabende, die hatten, ist er irgendwann zum Christentum konvertiert. Das ist relativ spät.
Das wäre tatsächlich doch früher gewesen.
Ja, also und Tolkien ist halt auch, wann ist der bekannt geworden? Ich meine, klar, der war an der Universität vorher schon, aber so als Schriftsteller, wann ist der bekannt geworden?
Ja, also warte mal, ich habe hier gerade mal nachgeguckt. Also hier steht, dass er ist ja Baujahr 1898. Und er ist, Louis, ja. Und er ist wieder anglikanischer Christ geworden, als er 32 Jahre alt war, das heißt 1930.
Okay.
Und das würde dann schon zu der Theorie passen, okay, ja, was er im Ersten Weltkrieg erlebt hat und und dann eben in den 10, 12 Jahren danach, durchaus mit Tolkien und so weiter, bringt ihn zum Christentum, und dann kommt prompt der Zweite Weltkrieg um die Ecke, und danach dann auch noch die Ost-West-Konfrontation, dass man da schrittweise quasi, ich sag mal, weniger kompromissbereit wird, was diese Dinge angeht. Das finde ich auch nachvollziehbar.
Ja.
Wenn man da irgendwie zwei Weltkriege und dann irgendwie im Prinzip direkt die Ankündigung des Dritten erlebt.
Ja, stimmt, das war ja damals so.
Naja, mal klar, ich meine, eigentlich haben die doch alle gesagt so, ja, okay, wie lange hat es gedauert zwischen Ende des Ersten Weltkrieges und des Zweiten?
20 Jahre.
So, ja, gut, dann stellen wir jetzt mal den Wecker, ne? Wahrscheinlich knallt's bald. So.
Ja, und lustigerweise hatten sie ja fast recht. Ich meine, wann war die Kuba-Krise? Wie viel? 68?
Nee, das muss sogar noch mal früher gewesen sein.
Also es war vor der Mondlandung, das weiß ich.
Ja, 63? Aber ich weiß es nicht mehr.
Ne, aber es waren knapper 60, es waren ungefähr 20 Jahre.
Ja.
So 18, 15, irgendwie sowas.
Ja, und dazwischen hätte es ja gerne auch an beliebigen Zwischenfällen mal ordentlich knallen können.
Ja, ja. Also. Gottlob sind wir davon weg, ne?
Ja. Nee. Ja, also für die das in 500 Jahren hören, was wir hier gerade sagen, so, wir zeichnen das hier gerade im September 2014 auf, wo es gerade das erste Mal seit vielen Jahren mal wieder ernsthaft Ärger zwischen Russland und der NATO gibt, und Und man Israel. Weiß nicht, man weiß nicht so recht, Israel was geschehen könnte. Und in Israel knallt es auch, das ist richtig. Und im Irak, eigentlich knallt es überall gerade. Naja. Gut, kommen wir zurück zu dem Buch hier. Mhm. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, also wir haben bestimmt nicht alles angesprochen, was man zu diesem Buch sagen kann.
Nein.
Insbesondere finde ich, was so Parallelen zu anderen Geschichten angeht, kann man da noch viel entdecken. Also du hast vorhin Alice im Wunderland angesprochen.
Das meinte ich aber aufgrund der Schreibe.
Genau, aber trotz allem finde ich, sieht man da eine ganze Menge Parallelen. Beim Wizard of Oz ist das meines Erachtens auch so.
Den ich nicht gelesen habe.
Und ja, lies mal, der ist ganz cool. Und zur unendlichen Geschichte auch. Also da gibt es durchaus eine Menge Sachen zu entdecken. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir es eigentlich soweit haben und ruhen lassen könnten.
Jo.
Siehst du das auch so?
Ja.
Gut, dann machen wir das auch so. Und das heißt für euch da draußen, es fühlt sich für mich jetzt hier zwar gerade so ein bisschen unkomplett an, aber wir lassen es jetzt trotzdem mal so sein. Und dann könnt ihr da noch eure eigenen Dinge drin entdecken. Das ist ohnehin immer so, aber ich finde, hier ist es ganz besonders so. Gut, dann bleibt mir nur dir zu danken, Don. Vielen Dank, ja. Das hat wieder Spaß gemacht. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören und Klicken und all diese Dinge. Und ja, dann bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
dann. Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2014.